Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Eine einzige Idee des menschlichen Verstandes kann Städte entstehen lassen. Eine Idee kann die Welt verändern, alle Regeln neu bestimmen. Und deshalb muss ich sie stehlen.
Erschaffe niemals etwas aus deiner Erinnerung. Stell dir immer neue Orte vor.
Er versteckt etwas und wir müssen herausfinden, was es ist.
Wir müssen hier raus. Gib ihm einen Tritt.
Das war nicht Teil des Plans.
Leck mich auf! Leck mich auf!
Wir tauchen heute ab in unsere Träume und vielleicht sogar noch tiefer bis in den Limbus, denn wir beschäftigen uns heute mit Christopher Nolans Inception. Wer sind wir? Das ist zum einen der Kit.
Hello.
Und der Fabian.
Moin, moin.
Genau, Christopher Nolans Inception.
10 Jahre jetzt auch.
Altes Ding. Und soll anlässlich von Tenet, beziehungsweise auch anlässlich der Corona-Pandemie, nochmal wieder ins Kino kommen. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, um unter anderem jetzt darüber zu sprechen. Auch weil ich tatsächlich mal Bock hatte, wieder diesen Film zu gucken, weil ich den ziemlich geil finde. Ob ich ihn immer noch so geil finde, das erfahren wir dann hier. Aber zunächst, Fabian, was verbindest du mit Inception oder generell vielleicht mit Christopher Nolan?
Ja, also im ersten Moment habe ich so überlegt und dachte, mit Inception verbinde ich ja nicht groß viel. Ich habe den gesehen, ich fand den ganz gut. Aber dann habe ich mir überlegt, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und das war tatsächlich damals nicht im Kino, sondern das muss dann so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später auf Blu-ray gewesen sein, und zwar im Englischunterricht. Und das war der gleiche Englischlehrer, der uns damals auch Frost Nixon gezeigt hat. Und der hat generell, das war so dann am Schluss Richtung Abi, wo irgendwie keiner mehr Lust auf normalen Unterricht hatte. Dann hat er einfach angefangen, uns immer Filme zu zeigen, die wir dann hinterher besprochen haben. Und das war so wirklich das erste Mal, dass ich damit überhaupt in Berührung gekommen bin. Ich meine, klar, da habe ich schon mal Filme gesehen, so ist es nicht. Aber so meine Liebe zum Film und zur Filmanalyse, will ich es mal behaupten, auch wenn es vielleicht ein bisschen hochgestochen klingt, aber so meine Liebe als Cineast habe ich eigentlich daran so entdeckt, dass ich mir so Filme mal nicht einfach nur konsumieren möchte, nicht nur angucken möchte und dann ist gut und dann mache ich wieder was anderes, sondern sich wirklich mit dem Film zu befassen und damit zu beschäftigen. Und ich glaube, Inception war da ganz gut, weil es gibt wahrscheinlich wenig Filme in den letzten 10, 20, 30 Jahren, wo das Ende so viel Diskussionsbedarf hatte.
Ja.
Und von daher verbinde ich eigentlich nur Positives, weil der Lehrer auch sehr nett war. Und weil es ein super Film ist. Und dieses ganze Nolan-Thema, das war mir bis dahin auch gar nicht so klar. Ich meine, Batman Begins hatte ich damals gesehen, weil ich halt auch ein riesen Batman-Fan war. Die anderen Filme jetzt nicht. Mittlerweile habe ich es natürlich alle gesehen und Prestige ist auch nach wie vor, glaube ich, mit mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehen werden, wenn wir alle ins Kino gehen und uns Tenet auf der Leinwand reinziehen.
Ja, sehr schön. Kit, wie sieht's bei dir aus?
Als du mich gefragt hast, was schon in der Vorbereitung sozusagen, was ich denn jetzt so ein bisschen mit Inception verbinde, beziehungsweise ob ich da irgendwie eine Story hätte, die ich da erzählen kann, gibt es nicht. Der Film war irgendwie da. Ich hatte aber damals mir den Trailer angesehen, das weiß ich noch, und war erstmal, so wie jetzt auch mit dem Tenet-Trailer, bisschen verwirrt. Und habe den jetzt auch nochmal angeschaut, den Trailer jetzt, vor allem mit dem Kontext natürlich, den Film zu kennen. Und da wurden halt ein paar Sachen, wie das bei Trailern halt so ist, im Gegensatz zu dem normalen Film, ein paar Sachen dann, ein paar Dialoge ein bisschen umgestellt und so, dass das alles ein bisschen dramatischer klingt, ein bisschen anders. Aber da hatte ich dann auch schon wieder irgendwie Bock. Ich wollte mir den schon wieder anschauen. Einfach, weil es so ein deeper Film ist. Christopher Nolan selber fand ich halt auch, wie du jetzt sagst, Fabian, mit The Prestige, ist tatsächlich das mein erster richtiger Berührungspunkt mit Nolan gewesen. Fand ich wahnsinnig gut, auch weil ich den Cast auch super fand und der Film war auch einfach wunderbar. Dann kamen die Batman-Filme, The Dark Knight 2008, sowieso über jeden Zweifel erhaben. Und gerade jetzt, was ich jetzt tatsächlich mit Inception wirklich so verbinde, ist, dass wirklich mit diesem Film zum allerersten Mal ich so, ich sag mal, richtig bewusst auf Hans Zimmer aufmerksam geworden bin. Und da dann in Retrospekt nochmal nachgeschaut habe, okay, was hat denn der jetzt alles so gemacht? Okay, der hat jetzt Gladiator hat er gemacht. Ach, König der Löwen hat er gemacht. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Also so, dass dann im Nachhinein dann nochmal so ein bisschen so eine kleine Welt aufgetan, der ich dann gesagt habe, okay, sehr geil, was der da macht. Und ich würde sagen, das ist so, dass das Tor, das Inception mir aufgemacht hat. Ja, genau.
Okay. Ja, ich habe Inception tatsächlich damals im Kino geguckt.
Oh, beneidenswert, tatsächlich.
Ja, doch, auf jeden Fall. Wir waren auch, wir waren eine relativ große Gruppe damals. Wie wir ins Kino gegangen sind, haben vorher noch 2-3 Bierchen getrunken, was dann auch tatsächlich ein paar Leute von mir veranlasst hat, den Film nach 10 Minuten zu verlassen.
Krass.
Weil sie lieber weiter ein Bierchen trinken wollten. Und ich habe meinen Kumpel, der damit beteiligt war, auch mal jetzt am Wochenende drauf angesprochen. Ich habe gesagt, du, Richard, Inception kommt jetzt noch mal wieder ins Kino, hast du Bock? Er sagt, nee. Also bis heute will er da nicht ran und so, aber er will lieber das Bier trinken, aber ist auch in Ordnung. Ja, Inception war für mich auch nochmal so ein Wink mit dem Zaunfall. So kann modernes, geiles Kino aussehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Inception so der erste Film war, der mich zum Cineast gemacht hat oder mir die Augen geöffnet hat, so, pass auf, das, was du vorher geguckt hast, das war alles Grütze, das hier ist so der richtige Weg. Da gab es, glaube ich, schon ein paar andere vorher, die mein Interesse so an, so wie Fabian gesagt hat, Filmkritik oder Filmanalyse oder generell das Auseinandersetzen mit Film und das, was macht einen guten Film aus und so weiter, das haben andere Filme noch vor Inception geschafft. Aber ich glaube schon, dass Inception so für eine große Generation so dieser erste Film tatsächlich ist. Und hast du ja auch schon gesagt, Kit, so mit diesem Soundtrack von Hans Zimmer, der hat halt auch nochmal so ein ganz andere.
Ist das nicht auch der Soundtrack, der praktisch dieses
Wow, ja, genau.
Salonfähig gemacht hat, wenn das überhaupt jemals salonfähig war, weil gefühlt, dass nach dem Film jeder zweite Trailer gemacht hat und entsprechend auch irgendwann mal nervig wurde.
Ja, also ich glaube, stilistisch werden es bestimmt auch schon welche vorher mal irgendwie eingesetzt haben, aber ich glaube, Hans Zimmer und Nolan sind die beiden, die das massentauglich auf jeden Fall reingeworfen haben. Das würde ich auch so sagen. Und jetzt inzwischen ja auch vielfach kopiert. Mal gut, mal schlecht.
Also ich weiß, dass Lost das auf jeden Fall auch hatte im Intro. Es war aber kein Boom, es war eher so ein Aufbäumen und wieder Absacken, so wie ein Atemzug sozusagen. Nicht ganz so theatralisch und dramatisch, wie jetzt das bei Inception war.
Und mit Christopher Nolan, ich hatte schon vorher natürlich auch den Batman geguckt und würde auch behaupten, dass der zweite Batman so mein Favorit bei ihm ist. Was aber generell an Batman halt, glaube ich, auch einfach liegt. So. Und hier dann halt auch Heath Ledger in seiner Paraderolle damals. Und Prestige fand ich halt, ja, aber der hat auch schon abgerissen. Ob das jetzt Prestige war oder Memento. Dunkirk habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Aber generell kann man ja sagen, dass bei Nolan sich so ein wiederkehrendes Element ist, so diese Zeit, was ja Inception auch mehr oder weniger hat, was sich ja in diesen Träumen dann auch nochmal widerspiegelt, ne, ob das jetzt Memento ist, wo die Zeit eine wichtige Rolle spielt oder Interstellar dann zum auch noch, das ist schon, er hat da so ein so ein Fetisch, Oder ist aber so ein bisschen verkappt auf jeden Fall. Aber finde ich ja ganz gut.
Ja, bei Dunkirk tatsächlich auch so. Da hat man ja drei Erzählebenen, die alle auf den gleichen Punkt hinsteuern, aber alle eine ganz andere Zeitspanne abdecken.
Das fand ich super in dem Film. Vor allem, weil man das auch
Zeit hat das.
Ja, genau, richtig, so ein bisschen. Und das fand ich bei Dunkirk richtig, richtig gut, weil das dann auch wirklich, du das, zumindest ich, vielleicht war ich auch einfach dumm und habe das zu spät gecheckt, tatsächlich erst ab der Hälfte des Films gecheckt habe, dass das tatsächlich hier alles irgendwie zusammenhängt, aber in verschiedenen Zeitsprüngen, die aber zusammenführen irgendwann mal. Genau, was ja ein bisschen ähnlich ist wie jetzt auch in Inception, durch den Kick.
Ja, ja. Und noch zu Nolan, was mich ja tatsächlich beeindruckt bei ihm ist, dass er ja ein Autorenregisseur ist, also sprich, er schreibt das Drehbuch und inszeniert dieses. Und wenn man sich mal überlegt, was das alles immer für Drehbücher sind, die er schreibt, das ist schon sehr beeindruckend, wie tief er teilweise in Thematiken reingeht, ob das die Psychologie des Menschen ist, ob das Physik ist, keine Ahnung was alles, also der Mann hat schon in diesen Autorregisseurkreisen ist er, glaube ich, mit der Größte, würde ich einfach mal behaupten, weil er es halt auch in die Masse bringt, trotz dieses verkappten und sehr komplexen Gebildes, so seine ganzen Filme, so ob das jetzt ein Memento ist oder halt auch ein Interstellar oder so, das ist eigentlich nicht massentauglich, aber er schafft es halt trotzdem, diese Filme breit in die Masse zu bringen. So, und das Hut ab dafür, dass er das schafft. Ich weiß, es gibt viele Kritikerinnen und Kritiker, die Nolan jetzt nicht abfeiern oder so, aber mal gucken, wie wir das hier so sehen. Okay, kurz nochmal, bevor wir so richtig losgehen, wir hangeln uns so ein bisschen an der Handlung lang. Also wir werden die Handlung mehr oder weniger komplett spoilern und auf die einzelnen Sachen, die uns interessieren, die wir gut finden, so peu à peu eingehen. Und der Fabian macht den Anfang sozusagen und erzählt mal, was so bei Inception, wie es da so losgeht.
Genau, und zwar probiere ich mal nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, was aber relativ schwierig ist, weil es eigentlich die Details doch zu großteil sehr wichtig sind, um den Plot zu verstehen. Fangen wir einfach ganz vorne an. Die Anfangsszene ist tatsächlich, wie ein unbekannter Mann an einem Strand angespült wird. Es handelt sich um Leo DiCaprio, der dann gefunden wird und zu einem alten Mann gebracht wird, der von Ken Watanabe gespielt wird. Und die beiden scheinen sich zu kennen. Das ist erstmal so der Aufhänger und dann ist eigentlich alles weitere, was folgt, ein Flashback. Weil die Handlung im Flashback beginnt damit, dass eben dieser unbekannte Mann, er heißt Dom Cobb, der von DiCaprio gespielt wird, zusammen mit seinen Kollegen Arthur, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, und Nash, gespielt von Luke Haas, in einem Verhandlungsgespräch bei diesem Geschäftsmann sind, bei Saito, welcher eben die jüngere Form des alten Mannes darstellt, den er am Anfang trifft. Und hier wird relativ schnell klar, dass sie probieren, also dass diese Crew probiert, irgendwas zu stehlen, was Saito in einem Safe aufbewahrt hat. Dabei werden sie aber erwischt, weil Saito Hilfe von einer Frau bekommt, die bis dahin auch unbekannt ist, eine mysteriöse Frau namens... Nee, Namen sagen wir mal nicht, der kommt später erst. Gespielt wird es von Mario Cotillard. Und die hat ihm auch so ein bisschen offenbart, dass sie sich gar nicht in der Realität befinden, sondern in einem Traum. Dass quasi alles, was gerade passiert, geträumt wird und dass die Crew von Cobb eben beauftragt worden ist, um bestimmte Dinge aus seinem Traum, aus seinem Unterbewusstsein zu extrahieren. Und dann wird dieser Nash, der eigentlich... für den weiteren Fall auf relativ unwichtig ist, relativ schnell erschossen im Traum, und Arthur wird mit der Waffe bedroht. Und dann wird eben erstmal so erklärt, so diese Grundprämisse, okay, wenn man im Traum stirbt, ermordet wird, wie auch immer, dann wacht man auf. Deshalb sieht da jetzt keiner Handlungsbedarf, dass der mit der Waffe bedroht wird, weil, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, nee, weil wenn er verletzt wird, dann spürt er die Schmerzen, weil diese Verletzungen wohl in der Psyche stattfinden. Deshalb findet er es auch nicht so angenehm, als ihm dann ins Knie geschossen wird. Also diese Schmerzen nimmt man wohl durchaus wahr. Die letzte Konsequenz, der Tod, endet aber erstmal damit, dass man aufwacht. Und in dem Moment, wo dann sowohl Nash als auch Arthur sterben, befinden wir uns eben in einer anderen Situation. Wir sind in einem Appartement, wo Cobb quasi im Schlaf ist und Saito auch noch im Schlaf sind. Sie haben sich quasi in einen Traum reingehackt, den sie alle zusammen damit erleben konnten. Das Problem ist, dass Kobitz nicht aufwachen kann von sich alleine, weil er immer noch nach diesen Informationen sucht, die er jetzt teilweise auch gefunden hat, aber es scheinen nicht die richtigen zu sein. Und die andere Alternative, jemanden aufzuwecken, der sich in einem Traum befindet, ist der sogenannte Kick. Und der Kick ist im Endeffekt nichts weiteres, als dass der Gleichgewichtssinn gestört wird. Was sie hierdurch schaffen, dass der Kopf quasi, der auf dem Stuhl sitzt, nach hinten in eine Badewanne werfen. Und durch diesen Verlust von Kontrolle, vom Gleichgewicht, wacht er eben auch wieder auf. Also der Kick und die Tötung sind so die Möglichkeiten, wie man aus dem Traum aktiv wieder rauskommen kann. Die andere ist natürlich, dass man einfach wieder aufwacht und seinen Schlaf beendet hat. Genau, dann befinden wir uns eben in diesem Apartment. Dort wird Saito verhört, nenne ich es mal, mit aggressiven Mitteln, um seine Geheimnisse preiszugeben. Und dann folgt ein Schnitt, den ich beispielsweise nicht so toll fand, weil dann befinden wir uns auf einmal in einem Zug und man sieht, okay, die schlafen alle in diesem Zug. Dieses Appartement scheint wohl eine weitere Traumebene zu sein. Und hier fand ich zum Beispiel, da hätte es mir besser gefallen, wenn sie da einfach gesagt hätten, okay, wir ziehen das erstmal durch und lösen am Schluss der Szene erst auf, dass die nochmal in einem Traum sind. Weil damit hat man so dem Zuseher jetzt so einen Aha-Effekt genommen. Weil klar, denkt man so, okay, clever. Aber ich für meinen Teil hätte es cleverer gefunden, wenn man die Szene erstmal durcherzählt hätte, weil ich meine, ganz ehrlich, es sind 20 Sekunden später, wo es dann auffällt, dass sie nochmal in einem Traum sind. Von daher finde ich, hätte man das ruhig weiter erzählen können. Nichtsdestotrotz, so wird es halt gemacht, als Vehikel, um zu zeigen, dass man quasi immer noch in einem Traum ist und sozusagen zwei Traumebenen hatte. Und zwar die erste Traumebene ist eben da in diesem Appartement. Und da haben sie sich quasi nochmal in den Traum eingehackt und sind in diesem Anwesen gelandet, wo der Film gestartet hat, mehr oder weniger. So, dann sind wir wieder in diesem Appartement. Saito wird auf den Boden geworfen. Und jetzt merkt er auf einmal, warte mal, irgendwas ist hier anders. Und zwar merkt er, dass der Teppich, auf dem er gerade liegt und so unsanft hingeworfen wurde, der ist gar nicht aus Wolle, sondern aus Polyester. Und dann merkt er auch ziemlich schnell, dass er hier wieder in einem Traum ist. Und dann fliegt so das Cover von denen auf. Ja, also sie haben probiert, innerhalb zweier Träume irgendwelche Informationen zu entziehen, schaffen sie jetzt aber leider nicht, weil Saito drauf kommt, okay, wir sind in einem Traum und in dem Moment, wo er auf die Idee kommt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, überrennt auch schon ein wütender Mob quasi dieses Appartement und bringt unsere Protagonisten um, woraufhin sie natürlich wieder aufwachen. Das ist erstmal so die Einleitung. Dann klar fliehen die aus diesem Zug, wo sie alle sind, probieren wegzukommen, weil sie auch Angst vor ihren Auftraggebern haben, weil die wohl da relativ schmerzlos sind. Wenn sie einen Auftrag eben nicht ausführen, dann muss man die halt entsorgen, weil diese Extrahierung ist natürlich nicht ganz legal, logischerweise. Wenn man in die Gedanken von den Menschen eintaucht und probiert, irgendwas rauszuholen, dann finden die das meistens nicht so lustig.
Klar.
Die Flucht, die ist dann relativ kurz, weil dieser Nash, also dieser Architekt, der ist der Architekt des Traumes, der ja auch den Fehler gemacht hat, dass er den Raum falsch designt hat, weil er muss quasi, er ist dafür verantwortlich, den Traum so zu gestalten, dass keiner merkt, dass man in einem Traum ist. Und sein Fehler war ja eben, dass er die falsche Faser genommen hat für den Teppich, genau, und deshalb das Ganze aufgeflogen ist. Und er probiert dann irgendwie wohl, seine beiden Kollegen, also Cobb und Arthur, an Saito zu verkaufen. Der fand das, braucht er nicht. Und macht dann Cobb daraufhin ein Angebot, weil er eben so beeindruckt ist doch von seiner Leistung, dass sie so gut waren und es fast geschafft hätten, ihn zu überlisten, sage ich mal. Macht ihm das Angebot, keine Extraction, sondern einer Inception. Und dann könnte der
Teil so kommen,
Inception. Genau. Und während eine Extraction im Endeffekt ist, der Vorgang, irgendwelche Gedanken oder Dinge aus jemandem rauszuholen, ist eine Inception das genaue Gegenteil. Und zwar soll man eine Idee einpflanzen. Und das hätte er gerne. Und zwar hätte er gerne, dass seinem größten Geschäftsrivalen, sage ich mal, gespielt von Cillian Murphy, dem soll die Idee eingepflanzt werden, dass er das Erbe seines Vaters nicht antritt. Sein Vater ist eben dieser Konkurrent von Saito und liegt im Sterben und er würde halt die Firma gerne an seinen Sohn übergeben. Und ihm soll jetzt der Gedanke eingepflanzt werden, dass er das doch gar nicht will und dass er doch sein eigenes Ding aufbauen will, sodass Saito eben sein Monopol weiterhalten kann. Genau, das Angebot macht er den beiden. Arthur, ja, der sagt, es ist nicht möglich, er möchte das nicht. Und da merken wir schon, okay, Cobb, der ist da ein bisschen anderer Meinung. Er behauptet, es ginge. Er lehnt den Auftrag aber ab, weil er es nicht machen möchte. Aber Saito hat den längeren Hebel, denn er weiß, dass Cobb nicht nach Hause kann. Cobb möchte unbedingt nach Hause zu seinen Kindern, kann aber nicht in die USA einreisen, weil er, ja, will jetzt auch nicht spoilern, er hat Dreck am Stecken, sagen wir mal so, und kann deshalb nicht einreisen. Und Saito scheint so mächtig zu sein, dass er das alles wohl irgendwie nichtig machen kann und unterbreitet ihm dann das Angebot, wenn er die Inception für ihn macht, wenn es gelingt, diesen Gedanken bei Fischer einzupflanzen, dann hilft der Cobb damit, wieder nach Hause zu kommen und seine Vorgeschichte quasi auszulöschen. Und dann hat Cobb natürlich Bock. Dann sagt er, jo, mach mal so. Und dann fängt so dieses Rekrutieren an. Er braucht nämlich mehr Leute, das können sie nicht nur zu zweit machen. Zum einen reist er nach Mombasa, um Eames zu rekrutieren. Eames wird von Tom Hardy gespielt, der ein sogenannter Fälscher ist. Also sein Job ist im Endeffekt, in dem Traum oder in den verschiedenen Traumebenen verschiedene Rollen einzunehmen. Man kann sich im Endeffekt vorstellen, dass er ein Schauspieler ist, der angeheuert wird und durch Maskerade und ja, andere Mittel halt probiert, in diesen Traum andere Leute zu beeinflussen als aktiver Posten. Genau, da gibt es eine kurze Verfolgungsjagd, weil der Auftraggeber von Anfang rausgefunden hat, dass Cobb wohl in Mombasa ist. Da gibt es eine kurze Verfolgungsjagd. Eames ist auch skeptisch am Anfang. Er sagt, es ist eine Inception, er glaubt, sie ist nicht umsetzbar. Und Cobb meint dann, man muss einfach nur tief genug in die Traumebenen einsteigen. Und die Idee muss simpel sein, ganz wichtig. Man kann keine komplexe Idee einpflanzen, es muss eine simple Idee sein. Man muss so tief wie möglich in die Träume reingehen. Das heißt, die zweite Ebene, die wir am Anfang kennengelernt haben, wird wohl nicht reichen. Wahrscheinlich, we have to go deeper, wahrscheinlich müssen sie irgendwo noch weiter in die Traumebenen rein. So, Eames ist dann auch dabei und stellt ihm noch Yusuf vor. Den Chemiker, gespielt von Dilip Rao, der hat nämlich ein starkes Sedativ entwickelt, das den Träumer lang genug ruhig stellt, um eben so eine lange Inception durchführen zu können. Da gibt es dann auch eine sehr schöne Szene, wie ich finde, wo sie in diesen Keller gehen von Yusuf. Mhm. Und da ist dann so ein ganzer Raum voller Betten, wo überall Leute sich vernetzt haben und jeden Tag zusammen darunter kommen, um zu träumen. Weil das Problem ist, wenn man oft genug in diese Traumebenen einsteigt, dann kann man irgendwann nicht mehr auf normale Art träumen. Das heißt, einfach schlafen und träumen geht dann nicht mehr. Man muss es quasi mit dieser Methode machen. Und hier finde ich auch ganz schön, dass das schon so die erste Parallele aufkommt zu einem Drogensüchtigen, weil im Endeffekt genau. sind diese Leute süchtig nach den Träumen. Richtig, und müssen ja. sich da unten hinlegen und vernetzen, weil es für sie halt auch die einzige Möglichkeit ist. So habe ich es zumindest verstanden. Es wird nicht so hundertprozentig klar, ob das jetzt alles sehr alte oder sehr immobile Leute sind, aber dass die quasi innerhalb dieses Traums dann wieder zusammen sein können und ja, einfach auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren können und auch viel mehr Zeit haben, als sie in der normalen Welt haben. Weil das Ding ist, auch in der Traumebene vergeht die Zeit deutlich schneller. Sprich, wenn wir eine Stunde schlafen und einen Traum haben, ne, und da geht einer rein, dann hat er halt im Traum viel mehr Zeit. Und je tiefer man in die Ebene reingeht, desto mehr Zeit hat man im Endeffekt mit der Ausgangssituation.
Das potenziert sich im Prinzip dann mit jeder Ebene. Dann ist eine genau. Ebene, die dann einfach, wenn es in echten Leben sind, sind es 3 Minuten, dann sind das beispielsweise jetzt in der ersten Ebene sind das dann, 3-4 Stunden oder so oder 1 Stunde. Und in der zweiten Ebene sind es dann auch schon wieder irgendwie 3 Tage. Und das geht dann immer so weiter.
Ganz genau. Und mit diesem Sedativ und mit Yusuf im Gepäck geht es eigentlich nur noch darum, eine neue Architektin zu finden, weil der alte Architekt, der sie ja verkaufen wollte, der wird dann einfach so nonchalant abgeschoben und da wird sich jetzt wohl jemand drum kümmern, was mit ihm passiert. Also ist der jetzt raus, out of the picture. Und Cobb reist nach Paris und trifft seinen Schwiegervater, gespielt von Michael Caine. Selbstverständlich muss Michael Caine mitspielen, das ist ein Christopher Nolan-Film, der ein Professor für Architektur ist, und der stellt ihm dann seine vielversprechende Studentin, die Ariadne, vor, gespielt von Ellen Page. Und ich glaube, so langsam habe ich jetzt auch alle Schauspieler, alle Relevanten eingeführt, dass ich das nicht immer sagen muss. Und genau, Ellen Page gilt es jetzt davon zu überzeugen, weil, wie gesagt, das ist nicht ganz legal. Er möchte ihr das alles so beibringen. Sie weiß auch nichts von dieser ganzen Extraction, Inception-Sache, dass da sowas möglich ist. Und dann machen sie es sehr schön, finde ich, weil im Endeffekt finden sämtliche Exposition-Dialoge zwischen Korb und Ariadne statt. Weil klar, man muss ja dem Zuschauer irgendwie beibringen, wie funktioniert diese ganze Welt überhaupt? Ne? Was passiert da? Wie funktioniert das? Und ich finde es echt gut gelöst, dass man halt diesen Charakter einführt, die halt auch keine Ahnung von dem Ganzen hat, also im Endeffekt wie der Zuschauer dasteht. Und ihr wird dann die ganze Zeit erklärt, ne, also wie wirkt so eine Welt, wie funktioniert die, welche Regeln gibt es, was muss man beachten. Und dadurch wirken diese Exposition-Dialoge, die halt schnell, finde ich, ein Störfaktor werden können, wirken da relativ organisch und leisten halt nicht so eine offensichtliche Erklärungsarbeit für den Zuschauer, sondern eben für diesen Charakter, der auf dem gleichen Stand ist wie wir. Und dann erklärt ihr eben so immer mehr, was es zu tun gibt, was ihr Job überhaupt ist. Sie ist als Architektin dafür verantwortlich, wie gesagt, dass die Traumwelt realistisch ist, dass sie sich in dieser Traumwelt manövrieren können, dass sie wissen, was zu tun ist. Und da haben wir dann halt auch Szenen, die meiner Meinung nach überragend sind, weil so diese visuellen Effekte zum Vorschein kommen, ne? Wenn sich da dann Häuser, ist ja auch diese Szene, die ist ja sogar auf dem Filmplakat, dass eine Häuserfront im Endeffekt einfach orthogonal zur Straße steht, die sich dann auf die Häuser draufklappt. Und so dieses Spiel mit den Perspektiven und mit unmöglichen Gegenständen und dann dreht sie mal einen Spiegel und dann kann sie da auf einmal durchlaufen. Also es ist wirklich, da finde ich es echt schon sehr gut gemacht mit den visuellen Effekten. Genau, und er erklärt dir dann halt weiter, auch dass das Unterbewusstsein die Welt quasi, die Traumwelt bevölkert von dem Träumer und dass dieses Unterbewusstsein probieren wird, den Eindringenden zu bekämpfen. Also kann man sich wie Bakterien vorstellen, die im Körper sind quasi, die bekämpft werden. So ist eben auch diese Traumebene, sobald das Unterbewusstsein merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, werden diese Passanten, sage ich mal, die das Unterbewusstsein verkörpert werden, anfangen, dich zu jagen oder dich probieren eben zu entfernen. Und was dann auch noch relativ schnell klar wird, dass Cobb wohl nie alleine in seinen Träumen ist, weil auf einmal taucht da wieder diese Frau vom Anfang auf. Es stellt sich raus, dass Cobb mit dieser Frau verheiratet war und diese Frau mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, sie ist gestorben. Und in diesem Traum tötet sie die Ariadne, die daraufhin wieder aufwacht. Und dann erklärt ihr halt, oder es kommt auch so ein bisschen raus, okay, er fühlt sich sehr schuldig für den Tod seiner Frau, deshalb nimmt er sie unbewusst immer mit in seine Träume, er kann es nicht wirklich steuern und sie probiert halt, also die Maul heißt sie, seine Frau, seine Verstorbene, probiert halt ihn immer quasi davon zu überzeugen, mit in der Traumwelt zu sein. Und was dann auch noch klar wird, auch in diesen Gesprächen und in dieser Vorbereitungsphase auf den Heist, dass Cobb selber wohl so ein kleines Problem hat, dass er süchtig nach diesen Träumen ist, dass auch er nicht mehr normal träumen kann, wenn es dann diese Szenen gibt, wo er quasi auch nachts, wo er denkt, dass alle schon weg sind, sich noch das Inception-Gerät anlegt, das Traumgerät und dann wieder in die Träume reist, weil es einfach nicht mehr anders kann, weil er seine Frau wohl wiedersehen will. Was auch noch kurz, bin gleich fertig, erklärt wird, sind die Totems. die auch wichtig sind für die Träumer. Ein Totem ist ein kleiner Gegenstand. Im Fall von Arthur ist zum Beispiel ein Würfel. Dorm hat den Kreisel. Ariadne hat später so einen Schachläufer. Und das Besondere daran ist, dass diese Totems im Endeffekt nur von der Person berührt oder geführt werden dürfen oder sollen, die diese eben anwendet. Und die helfen einem dabei zu unterscheiden, okay, bin ich im Traum oder bin ich in der Realität. Beispielsweise der Würfel von Arthur, der landet immer auf der 6. So weiß er, okay, er ist in der realen Welt. Wenn er auf der 1 landen würde, weiß er, okay, er ist im Traum. Und der Kreisel soll so funktionieren, dass wenn der Kreisel sich unendlich weiterdreht, dann ist man im Traum. Wenn er umfällt, ist er in der Realität. Und so hat man einfach noch einen Ankerpunkt im Endeffekt, um zu unterscheiden, ob man in der Realität oder im Traumwelt ist, weil es eben nicht so einfach ist. So, dann ist alles erklärt. Dann denken sie, jetzt bauen sie nur noch einen Zeitpunkt, um die Inception machen zu können bei Fischer. Und da trifft sie es doch gut. Sie müssen einen Flug von Sydney nach L.A. buchen. Der dauert 11 Stunden. Da in der ersten Klasse ist privat genug, der ist lange genug und dann kauft Saito einfach mal die Airline. Fand ich übrigens super Gag. Also, was heißt Gag? Ich fand es einfach mega cool, wie sie sagen, ja, wir brauchen eine 747, ja, aber wir müssen wahrscheinlich die Stewardess bestechen und Saito einfach nur, ja, ich habe die Airline gekauft, das schien mir irgendwie einfacher.
Geil.
Hammer.
Ja, smarter Move auf jeden Fall.
Kann man machen auf jeden Fall, definitiv. Ja, ja. Wenn man das Geld hat, wie der Saito das eben auch hat, dann ja,
geht ja, schon. Das war in dem Film so ein seltener Moment, weil der Film ist halt doch schon sehr ernst, wo ich dann mal gedacht habe, oh,
trocken, kurz witzig, mal schmunzeln.
Mhm. Genau.
Was ich so jetzt in dieser Einführung, ist das ja mehr oder weniger, was Nolan hier macht. Ich finde die tatsächlich sehr gut, so dieses Rekrutieren der Gang, sag ich mal, ne, auf diesem bevorstehenden Heist. Das hast du ja auch generell so in Heist-Movies, dass erstmal so diese ganzen Personen, die ich brauche, erstmal rekrutiert werden und so. Also es ist halt klassisch, was er da macht. Und
ja, so dieses hey, du, dich kenne ich doch. Wir haben doch mal was gemacht. Und dann kommt er, ja, ich habe noch einen Job. You son of a bitch, I'm in. So genau dieses Ding halt.
Und auch die Einführung beziehungsweise uns dieses Wissen vermitteln, ist ja sowieso das, was Nolan generell viel macht. Ne? Er erklärt ja mega viel. Es gibt ja Leute, die das stört. Ich habe damit jetzt nicht das Problem. Also ich finde, er arbeitet das ja vernünftig auf. Und wenn er es halt ein zweites Mal erzählt, ja gut. Ich sag mal so, es soll ja nicht passieren, dass du halt eben nach 15 Minuten aus dem Film gehst, weil du halt nichts kapiert hast. Also er will ja schon auch die breite Masse mit den Filmen abholen. So. Von daher kann ich damit auch gut umgehen. Ob das jetzt alles physikalisch, keine Ahnung was, wie auch immer korrekt ist, da will ich mich auch gar nicht für ihn in dieser Welt ist das, also besteht das, ne? Also in dieser Inception, also in dem Worldbuilding kann ich halt Inceptions durchführen, beziehungsweise Extractions durchführen und von daher macht das für mich dann dort auch Sinn und ist auch schlüssig so. Was mich da tatsächlich gestört hat, ist die Ariadne. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist.
Wie meinst du?
Ich fand sie ganz schön nervig und sehr
flach.
Ja, flach, aber halt auch sehr fordernd so, ne? Ich sag mal so, sie ist neu im Team, sie ist die Architektin. Alles gut, sie hat eine wichtige Aufgabe. Nolan hat sowieso das Problem, dass er Frauenrollen relativ schlecht macht. So in all seinen Filmen, das hat er, hat er bis jetzt noch nicht so richtig drauf.
Ja.
So, er führt aber eine wichtige Charakterin ein, was ich erstmal gut finde. Sie gibt ihr aber nicht die nötige Tiefe, die sie eigentlich braucht, weil sie ist gleich sehr fordernd, sehr forsch gegenüber Cobb. So ungefähr so, ich will mit deinem ganzen Krankenscheiß hier nichts zu tun haben, du gefährdest dich, du gefährdest uns alle und so weiter und so fort. Ist ja okay, dass sie es sagt, aber für mich in welchem Ton so und auch mit welcher Berechtigung überhaupt. Also
sie ist also halt... Sie wirkt furchtbar unverschämt. Also gerade in dem Moment, wo er einfach mal sich in seinen Traum einschaltet, wo ich mir denke, ja okay, also...
Ja, genau.
Klar,
genau,
hat er Geheimnisse vor dir, aber das ist halt auch so ein bisschen seine Privatsphäre, was du gerade machst.
Genau, sie geht da halt einfach rein, so, ne? Ich meine, sie ist nicht seine Therapeutin oder sowas. Also, das muss er mit sich selber halt im Zweifel ausmachen. Natürlich ist er eine Gefahr für sich selber und auch für alle andere. Ich glaube, das weiß er auch, aber er ist halt der Kopf der Bande so. Und es stellt sich auch immer die Frage, können wir uns auch gerne stellen, wäre dieser Film oder wäre diese Inception überhaupt auch möglich gewesen, wenn er draußen geblieben wäre? So, ich für mich habe gesagt, nee, er muss halt mit, weil er nimmt trotzdem einen wichtigen Part in dieser ganzen Geschichte ein. Er organisiert, er lenkt, er spielt gerade nachher in dieser zweiten Ebene diesen Charles, glaube ich, so heißt der dann,
ja,
ne?
Oh, ja,
Mr. Charles. Genau. Und also er nimmt schon einen sehr wichtigen Part da drin ein. Natürlich hat er dann halt Probleme dort, die dort auftauchen, aber generell, wie gesagt, ich finde die Ariadne, finde ich schwierig, so von ihren Charakterzügen her. Sie nimmt nochmal eine Entwicklung ein, die ich dann okay finde, aber gerade in dieser Einführung finde ich die mega unsympathisch und so wie Fabian gesagt hat, unverschämt trifft's perfekt. Also,
ja, richtig.
Und das bestätigt dann auch tatsächlich nochmal so diesen Vorwurf, Nolan kann keine gescheiten Frauenrollen verkörpern. Also wenn man mal überlegt, wir haben zwei wichtige Frauenrollen in dem Film, und die kommen beide nicht sonderlich gut weg. So. Genau, das ist so im ersten, in der Einführung so, was mich und halt dieses einfach so dieses What the fuck, was er visuell halt dahin geballert hat, ne? Gerade wo sie das erste Mal in den Träumen ist mit der Stadt, was sich da verbiegt und verdreht und dazu dann der Score von Zimmer in dem Fall, der peitscht das Ganze auch nochmal so massiv nach vorne. Muss man mögen, aber in dem Fall hat's halt einfach saugut gepasst für mich einfach, ja.
Ja, stimmt.
Wie geht der Film denn weiter, Kit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, und da müsst ihr mir vielleicht helfen. Also, ich habe den gestern gesehen und habe mir dann jetzt eine Zusammenfassung, so eine kleine zusammengeschrieben, und ich brauche eure Hilfe, definitiv. Weil das ist schon ein bisschen, ja, weil jetzt wird's kompliziert sozusagen. Es war schon vorher kompliziert, das ganze Konzept zu erklären, wie funktioniert das mit den Träumen und auch mit den verschiedenen Ebenen und mit den Zeiten und so, dass das alles ein bisschen verwirrend ist, beziehungsweise sich dann alles ein bisschen auch auseinanderzieht. Deswegen, wenn ich irgendetwas in der Chronologie vergessen habe, bitte hakt euch mit ein. So, na klar. Im Prinzip ist es jetzt so, durch einen Zufall und vielleicht weil Saito den die Airline gekauft hat und eine Boeing 747 zumindest die komplette erste Klasse ausgekauft hat, sitzen alle Protagonisten und der Fischer, nachdem der Vater von dem Fischer gestorben ist, sitzen die alle in der ersten Klasse und der Cop mischt ihm ein Beruhigungsmittel unter, dass er einschläft. Sie werden jetzt alle an die Maschine angeschlossen und dann drücken sie auf den Auslöser. Und dann sind alle in der ersten Ebene. So, und die erste Ebene, das ist eine verregnete Stadt, in der Fischer versucht, ein Taxi zu bekommen, wird aber von der Gang dann entführt. Das funktioniert bisher auch ganz gut. Das Ziel ist von denen, dass sie praktisch ihn mehr oder weniger verhören, um herauszufinden, was ist die in Anführungsstrichen Kombination des Safes, den es wohl noch gibt. Das ist aber alles nur so erfunden, damit das alles im Unterbewusstsein von Fischer eingepflanzt wird. Aber das geht gehörig schief, weil es tauchen auf einmal Wegen auf mit Männern in Anzügen und automatischen Sturmgewehren. Ja, stellt sich raus, dass Fischer eben durch einen genau solchen eventuellen Angriff vorbereitet ist und sich darauf praktisch mental sein Unterbewusstsein so trainiert hat, dass dass praktisch diese Angreifer, diese Eindringlinge jetzt nicht praktisch ja durch Taten wie Schläge oder so oder halt eben dieses böse Anschauen das aufgezeigt wird, sondern die versuchen wirklich die Eindringlinge, Cobb und seine Gang, zu erschießen, damit diese eben wieder aufwachen, dass dieser Angriff vorübergeht. Das kriegen sie auch soweit jetzt nicht hin, weil ja, die sind jetzt auf zwei Autos verteilt, die Gang, die können praktisch gerade so mit dem Taxi fliehen. Der Cobb und Ariadne, die im zweiten Wagen sind, die wollen da jetzt auch noch mit rein und wollen da praktisch unterstützen. Auf einmal, mitten in dieser Stadt, fährt ein dicker Güterzug und trennt die beiden Autos voneinander. Und Cobb muss praktisch diesen Güterzug irgendwie umfahren, dass er irgendwie rankommt. Und warum ist da dieser Güterzug? Wird später erklärt. Nach dem Angriff, die schaffen das alles, ja, die kommen da irgendwie auch raus, verstecken sich dann in einem Lagerhaus und es kommt dann raus, sind alle in Ordnung, ja, hier, bla bla bla, sind wir alle? Nein, nicht alle. Saito ist getroffen in die Brust und blutet langsam aus. Das ist ein bisschen Kacke. Wir wissen ja auch eigentlich, ein bisschen doof ist das, und das zeigt sich dann jetzt auch gleich, weil der Eames dann auch ihn praktisch erschießen möchte und sagen möchte, hey, jetzt komm, lösen wir ihn von ihm leiden, und dann wacht er wieder auf. Blöd, dass der Yusuf in der echten Welt ein so starkes Betäubungsmittel eingesetzt hat, dass wenn jemand in dieser ersten Ebene stirbt, das ist noch so stark, der wacht davon nicht auf. Und wenn man nicht aufwacht, dann landet man im Limbus. Und der Limbus, das ist ein nicht wirklich sehr geiler Ort. Das ist praktisch der unterste Teil des Unterbewusstseins. Das ist keine Ahnung, wie viele Ebenen tief. Und da kann eine Minute einfach auch gerne mal mehrere Jahre dauern. Und da ist einfach, wie gesagt, nichts. Deswegen müssen sie ihn praktisch so gut wie es geht am Leben erhalten, den Saito. Und gleichzeitig aber natürlich dann auch eine gewisse Dringlichkeit bewahren, die den Fischer praktisch jetzt dazu zu bringen, dass er diesen Safe in seinem Kopf, in seinem Unterbewusstsein aufmacht, dass sie da an die Informationen, nicht an die Informationen rankommen, sondern dass sie dahin kommen, dass sie diesen Samen pflanzen können. Das machen sie oder versuchen sie zumindest, indem sie ihm praktisch ja hier eine Tüte über den Kopf ziehen und dann praktisch so tun, als wollten sie ihn foltern und ihm sagen, hey, was ist die Kombination für den Safe? Weiß er nicht, weil es diesen Safe erstmal im echten Leben gar nicht gibt. Und der Eames, also hier Tom Hardys Charakter, gibt sich als seinen, als den Patenonkel vom Fischer aus. Das macht er halt, indem er den in der echten Welt studiert hat. Wie sind seine Bewegungsabläufe? Wie spricht er? Und dadurch kann er praktisch das Unterbewusstsein vom Fischer so hinters Licht führen, dass er denkt, das ist sein Patenonkel. Und ja, und er kommt, wird dann sozusagen off-camera gefoltert, wird dann hier praktisch damit dazugesetzt zu dem Fischer. Und er erklärt ihm dann, ja, hey, sag ihm doch einfach die Kombination. Ja, ich kenne die nicht. Ich kenne nicht mal den Safe. Ja, der Safe, der ist super, super wichtig. Da musst, den musst du öffnen, weil da ist ein zweites Testament drin. Und dieses zweite Testament, das ist ja das über ja das Trumpf praktisch das offizielle Testament. Und das ist für dich. Ja, und während die dann praktisch das hier jetzt auch machen und versuchen, kommt ein Gespräch mit zwischen Cobb und Ariadne raus, warum die, ja, warum erstens seine Frau tot ist und zweitens, warum er Cobb nicht zu seinen Kindern kann. Und das liegt tatsächlich daran, dass ja seine Frau hat sich umgebracht und hat es so aussehen lassen, dass Cobb dafür verantwortlich ist. Deswegen er praktisch gesucht wird und dann auch fliehen musste aus den USA. Woran liegt das? Warum hat sie sich umgebracht? Stellt sich halt raus, dass die beiden immer mal wieder so mit im Bett Experimente gemacht haben. Nicht der einen Art, sondern der träumerischen Art. Und dadurch ist die Mel, ja, die sind zu tief mal eingetaucht. Und es kam, ja, und die Mel und der Cobb waren da gefühlt 50 Jahre drin. Weil sie einfach so tief im Unterbewusstsein und diese Zeitverschiebung, diese Zeitpotenzierung so extrem war. Und in der echten Welt sind vielleicht 5 Minuten oder so vergangen. Und die haben dann einfach diese Jahrzehnte in dem Unterbewusstsein miteinander verbracht, haben ihre eigene Welt aufgebaut, die schöner war als dieselbe, die echte Welt. Und dann wacht die Mel auf und es stellt sich raus, oh, okay, das ist jetzt tatsächlich die echte Welt. Aber ist es die echte Welt? Und das lässt die Mel nicht los. Und damit sie, und sie versucht, den Cobb zu überzeugen, hey, das hier ist immer noch nicht die echte Welt, wir sind immer noch eine Ebene drunter. Wenn wir uns jetzt umbringen, dann wachen wir auf. Und praktisch in einem Akt, praktisch sich vom Hotelzimmer zu schmeißen sozusagen, ist es dann so, dass sie eben gestorben ist und der Cobb dann eben, ja, so aussieht, als hätte er das praktisch gemacht und blöd gelaufen. Deswegen müssen sie dann raus. So, wieder jetzt zurück zu Fischer. Hier ist es so, dass sie jetzt sagen, okay, wir müssen nochmal eine Ebene tiefer rein, in die zweite Ebene sozusagen. Und sie fliehen in einem Van, werden wieder von den anderen, von dem Unterbewusstsein, von dieser Privatarmee sozusagen, von den Soldaten, die das Unterbewusstsein von Fischer schützen sollen, verfolgt. Und während die aber verfolgt werden, werden sie praktisch wieder an eine Maschine angeschlossen, um nochmal eine Ebene tiefer reinzugehen. So, und jetzt sind wir in Ebene 2 und die Szenerie
wenn,
ist...
Wenn ich ganz kurz, ja, bitte, natürlich, da einhaken könnte.
Na klar,
bitte. Weil zu der Szene, als sie dann quasi in diesem Kampf gerade sind, da möchte ich noch sagen, also ja, da ist mir dann so ein Ding aufgefallen, was mich am meisten gestört hat. Und zwar ist die Szene, wo Arthur quasi mit einem Snipergewehr schießt und dann Eames neben ihm sagt, er soll sie nicht scheuen, ein bisschen größer zu träumen.
Ach so, ja, ja.
Träumt er sich quasi einen Granatwerfer in die Hand. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja, okay, aber ganz ehrlich, das macht das jetzt alles irgendwie ab absurdum, weil warum haben dann nicht alle auf einmal einen Apache-Helikopter oder mehrere Raketenwerfer oder sowas? Weil da war das dann für mich, wo man sagt, okay, wenn man sich in diesem Traum wirklich alles einfach mal so herschnippen kann, was man haben möchte, warum gibt es dann überhaupt irgendwelche Probleme? Das fand ich dann, ja, die Szene, die hat mir, obwohl sie furchtbar charmant war, weil Tom Hardy einer der charmantesten Menschen überhaupt ist, charmant gespielt war, hat sie mich irgendwie so ein bisschen gestört, weil das war dann so, wo ist bei mir der Gedanke die ganze Zeit, oh, er hat mich dann noch nicht mehr losgelassen, weil jedes Mal, wenn es dann im Endeffekt einen Kampf gab oder ein Problem gab, denke ich mir, ja, warum hat er jetzt nicht einen Raketenwerfer, warum hat er jetzt nicht einen Panzer, der kann sich doch einfach herträumen.
Verstehe, ja.
Ja, ich hatte, wobei das ja tatsächlich auch oft als Kritikpunkt genannt wird, dass man sagt, ihr seid in einem Traum, also träumt euch halt einen Granatwerfer so dazu. Ne? Und auf der anderen Seite soll ja aber derjenige, wo jetzt eine Extraction stattfindet oder halt in dem Fall eine Inception, diese Person soll ja nicht merken, dass wir in einem Traum sind.
Das ist richtig.
So, ne? Von daher finde ich es schon konsequent zu sagen, nee, wir denken uns nichts dazu, ne? Wir wollen jetzt hier keinen Panzer, um keine Aufmerksamkeit zu generieren oder so, ne?
Ja, aber je absurder es wird, umso aufmerksamer wird das dann für den Träumenden. Und der checkt dann natürlich, dass da irgendwas faul ist. Und da passieren ja auch dann diese Dinge, wenn die das dann checken so langsam, dann fangen ja auch die anderen da Laien, die anderen Spaziergänger und Restaurantbesucher und so weiter, fangen dann an, halt das dann so zu checken und schauen dann diese Störfaktoren dann an, diese Menschen, die dann halt da gerade sich darin aufhalten.
Genau, das war ja in Ebene 2 ja so extrem, ne, wo er...
Richtig, genau.
Da kommen wir ja jetzt dann zu.
Richtig, genau. Weil diese zweite Ebene, da sind die in einem Hotel und an einer Hotelbar trifft sich dann praktisch Cobb mit dem Fischer und sagt halt so irgendwie durch so ein Ablenkungsmanöver durch ein Mädel, das praktisch mit dem Fischer flirtet und ihm dann aber die Brieftasche klaut. Kommt da praktisch dann so raus, so, dass der Cobb ihm dann mitteilt, so hey, hast du gemerkt, die hat deinen Geldbeutel geklaut? Checkst du eigentlich jetzt gerade, dass das hier alles so ein bisschen vibriert, dass hier so dein Glas sich so ein bisschen, das Wasser in deinem Glas so ein bisschen schwenkt und so? Das liegt daran, dass wir in deinem Traum sind und jemand versucht da gerade Zugang zu etwas zu kriegen. Da wurdest du doch für trainiert, weißt du? Und dann, und der Fischer wird praktisch so eingelullt, weil der Cop ihm dann klar macht, hey, ich bin hier, ich bin die Stimme in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein, ich bin der Head of Security, ich bin praktisch der Anführer des Trainings, das du hattest und wir müssen jetzt los. Und das ist eigentlich ganz interessant gewesen. Das fand ich super, das fand ich super Twist. Interessanterweise die Sachen, die dann auch in der ersten Ebene passiert, weil der Van wird ja von diesen bewaffneten Menschen noch weiter angegriffen. Es ist ja eine Verfolgungsjagd gerade da. Und in dieser Verfolgungsjagd, gibt es eine scharfe Kurve nach rechts und dann sieht man, okay, dass jetzt hier eben das Wasser im Glas sich so in die eine Richtung neigt und so ein kleines Detail und so checkt dann auch eben der Fischer, okay, wir sind in einem Traum und der Cop will ihn praktisch rausholen und sagen, also, okay, wir kriegen das hin, wir kommen mit mir mit. Der Cop bekommt dann, gibt ihm dann auch eine Waffe, hey, du musst mir helfen dann, wenn die anderen halt angreifen sozusagen. Oder Fischer hält sich dann die Waffe selber an den Kopf und sagt dann so, ja, ich könnte mich doch jetzt einfach umbringen, dann wache ich auf. Also dann umgehen die das natürlich, weil wenn er sich jetzt umbringt, ist er immer noch so stark betäubt, dass er eben auch in diesen Limbus reingeht. Das wäre auch hier ein bisschen blöd. Ja, und projizieren dann praktisch auch den Patenonkel jetzt wieder rein und stellen dann in einem Hotelzimmer, locken die dann diesen Patenonkel rein und sagen dann, okay, und setzen ihn praktisch hin und sagen, das ist der Typ, der in deine Gedanken rein will. Und dann wird hier dann natürlich gesagt, okay, das ist der Drahtzieher, das ist richtig blöd, warum willst du das machen? Ja, und dann kommt die nächste Idee praktisch, dass man jetzt sagt, hey, lass uns doch in seinen Kopf reingehen und herausfinden, warum er denn eigentlich jetzt an deine Gedanken und an dein Innerstes ran will. Und dann hacken die sich nicht, wie jetzt vom Fischer gedacht, in den Onkel rein, sondern tatsächlich weiter in Fischer in die dritte Ebene. In die Ebene, in die sie eigentlich wollten, weil das so unterschwellig ist und so im Unterbewusstsein, da würde die Inception am ehesten greifen. Und das machen die dann in der Ebene, ja, das machen sie noch in der Ebene 2 und tauchen dann praktisch ab in diese dritte Ebene. So, jetzt weiß ich nicht, gab es da noch irgendwie, habe ich irgendetwas verpasst, irgendwas vergessen?
Nee, sie manifestieren ja nochmal diesen Code sozusagen.
Ne? Ah, richtig, genau, diesen Code, den sie dann praktisch dann, die ersten 6 Zahlen, die in Ebene 1 dann praktisch rauskamen, nachdem der Patenonkel dem Fischer gesagt hat, ja, hier, sag doch einfach die ersten 6 Zahlen. Genau, und die werden dann praktisch da einfach nochmal verstärkt.
Genau, mit der Telefonnummer sozusagen der Dame, ja, die ihm die Geldbörse entwendet hat. Ne, wieso hat die nur 6 Zahlen und so? Also ist schon smart gemacht, dass man so darauf hinarbeitet. Also das fand ich schon so jetzt rückblickend, finde ich das schon sehr intelligent gelöst auf jeden Fall.
Das sind doch diese unterschwelligen Verbindungen, die dann, die auch Sinn machen dann bei sowas, weil wenn sich das wiederholt, dann manifestiert sich das auch.
Ja, und man behält es ja dann tatsächlich oftmals auch unbewusst. Ne? Und wir befinden uns ja halt auch zum größten Teil im Unbewusstsein. Fand ich das schon sehr interessant. Ich würde nur nochmal tatsächlich auch nochmal kurz auf Ebene 1 gehen. Der Van bei der Flucht. Das ist mir aufgefallen. Das ist mir auch tatsächlich das allererste Mal jetzt aufgefallen. Er fährt aus dem Lagerhaus heraus und ditcht mit, wenn ich in dem Van sitze, ja, ich sitze als Fahrer in dem Van, ich ditche mit dem rechten Spiegel an die Wand an. Der Spiegel klappt tatsächlich ein, sogar. Und in ganz anderen Szenen ist er halt wieder aufgeklappt, beziehungsweise der linke Spiegel ist eingeklappt. Wir haben einen Schnitt rein zu Yusuf, der den Van fährt. Und man sieht aber, der Spiegel ist aufgeklappt. Also das waren so ganz viel, wo ich habe es halt einmal gesehen und habe mir gedacht, jetzt achte ich da halt mal drauf, ich diesen Van sehe. Ja? Und es ist mir halt aufgefallen, dass das halt nicht gepasst hat. Es kann in der Hitze des Gefechtes, was sie ja mit diesen Angreifern haben, durchaus ja passieren, dass wenn er irgendwo anders gegenditscht, auch der Spiegel einklappt. Aber das habe ich nie gesehen. Ich habe immer nur diesen einmal gesehen, wie der Spiegel eingeklappt war. Und er war halt falsch eingeklappt. Es kann sein, dass dieser Fehler schon, der wird mit Sicherheit schon aufgefallen sein, aber das ist mir so jetzt beim Gucken, ohne dass ich einen Fehler gesucht habe, ist mir das gleich aufgefallen. Interessant. Ich fand es ganz interessant und ganz witzig. Ja.
Okay, da wäre vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wie oft habt ihr die Filme oder den Film schon gesehen?
Oh, ich glaube, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe ihn aber damals, als er kam, relativ häufig geguckt. Ich glaube, es war jetzt mein 5. Mal, würde ich jetzt mal so behaupten.
Also ich glaube, bei mir maximal das 3. Mal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich den seit 2010 nicht mehr gesehen habe.
Nicht schlecht. Also ich habe den einmal gesehen vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und ich habe da auch absolut nichts mehr im Kopf gehabt. Also bis auf Schlüsselszenen und jetzt hier, das war praktisch wie ein komplett Neuanschauen für mich. Und das fand ich übrigens auch sehr, sehr geil. Da habe ich mich sehr gefreut irgendwie, weil es dann doch so war, das weiß ich nicht mehr. Oh, das weiß ich nicht mehr. Und dann war das so bei 90% des Filmes so. Und das war toll.
Nee, und ich habe den, wie gesagt, ich habe den früher sehr oft geguckt, auch also gefühlt alle halbe Jahr so. Dann, ne, 2010 im Kino, dann auch gleich auf Blu-ray gekauft und auch hintereinander geguckt und, aber dann, weiß ich nicht, dann, ja, innerhalb von 3 Jahren habe ich den dann, glaube ich, relativ oft geguckt und jetzt das letzte Mal ist tatsächlich auch irgendwas bei 6, 7 Jahre her, wo ich den geguckt habe.
Okay, krass.
Ja.
Sollen wir dann den Film jetzt kurz dann fertig machen? Kurz sage ich jetzt,
klar.
Aber dann machen wir jetzt hier die Ebene 3 und dann kommen wir dann auch relativ danach ans Ende des der Inhaltsangabe sozusagen dran. Ist nämlich super, weil, also dann tauchen sie ab in diese Ebene 3 Und das ist eine Winterlandschaft. Und diese Winterlandschaft, da ist eine Festung. Und in dieser Festung ist der Safe, zu dem die hin müssen. Und auch hier wieder, da ist einfach wieder eine Armee am Start. Das sieht aus wie in einem James-Bond-Film. Leute mit mit Schneeraupen und wie auch hier wieder komplett weiß angezogen und automatische Gewehre. Und ja, eben sieht aus wie in einem James-Bond-Film gefühlt. Und ja, das ist jetzt so, da muss man jetzt auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar gibt es eine Methode, um den Träumern klarzumachen, hey, jetzt bald kommt ein Kick. Also sprich, eine Aktion, in der die Leute aufgeweckt werden sollen. Und dieser zeigt sich, indem praktisch in der ersten Ebene ein Lied gespielt wird. Dieses Lied ist von, Edith Piaf, genau. Und ich habe in der Schule kein Französisch gehabt, aber ich glaube, es heißt Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Dankeschön. Ich lasse das. Auf jeden Fall wird das praktisch in der ersten Ebene auf Kopf über Kopf wird das dann gezeigt. Okay, jetzt läuft das. In der zweiten Ebene kriegen die das unterbewusst mit. Natürlich langsamer, weil die Zeit auch langsamer läuft. Beziehungsweise das Denken ist schneller. Entsprechend läuft das für die natürlich normal, aber es ist, das Lied wird langsamer abgespielt und dann noch langsamer in der dritten Ebene. Aber das ist natürlich für die dann die Idee, okay, fuck, wir müssen jetzt los. Und in dieser dritten Ebene heißt das, die haben jetzt genau eine Stunde. So, also, die haben jetzt relativ wenig Zeit, um den Safe zu erreichen. Und so, und jetzt kommt eine der, ich sage jetzt mal technisch, finde ich, beeindruckvollsten Szenen, weil in der ersten Ebene in diesem, und das kam glaube ich auch schon vor dem Lied, dieser Überschlag des Vans. Kam das schon vorher? Das kam vorher. Genau. Da muss man ein bisschen zurückgreifen. Das ist ja sehr, sehr verwirrend immer in dem Film. Und der Van, während dieser Verfolgungsjagd, der überschlägt sich. Und während er sich überschlägt, das tut sich natürlich auch hier auf die anderen Ebenen auswirken. Beziehungsweise interessanterweise nur auf der zweiten Ebene. Auf der dritten habe ich das jetzt nicht so wirklich mitbekommen. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Aber in der zweiten Ebene ist es so, dass während die anderen alle im Hotelzimmer sind und praktisch träumen, also diese dritte Ebene träumen, ist der Arthur zurückgeblieben, um praktisch das zu sichern und den Kick vorzubereiten. Aber durch diesen Überschlag dreht sich praktisch die gesamte Welt. Und auch hier werden diese Soldaten auf den Plan gerufen dann und versuchen praktisch den Arthur dann zu erschießen und zu den anderen zu kommen. Und der Arthur, der versucht da praktisch das Ganze abzuwehren, während die allerdings in der ersten Ebene gerade in diesem Überschlag des Wagens sind. Das heißt, dieses Hotelzimmer, nicht das Hotelzimmer, sondern der Hotelgang, in dem der Arthur in der zweiten Ebene kämpft, dreht sich. Der dreht sich und das ist halt mit dieser Kamera, die da drauf gehalten wird, die praktisch einfach gerade bleibt, aber das gesamte Set dreht sich. Das wirkt einfach, das wirkt hammermäßig. Ich finde das so geil. Das ist so ein toller Shot, der da drin ist. Und ja, und praktisch dadurch, das ist auch einer dieser Aufhänger des Filmes, finde ich persönlich. Auch, glaube ich, im Trailer wurde das jetzt auch immer gezeigt. Ganz tolles Kino. Auf jeden Fall.
Weil es auch so wahnsinnig gut choreografiert ist, finde ich. Also die Stunts, die hat Joseph Gordon-Levitt, glaube ich, bis auf einen alle selbst gemacht. Und es wirkt halt nie abgehackt. Also man hat keine unnötigen Schnitte drin, wie es jetzt sich bei Taken oder so gewesen wäre. Sondern man hat
dann lange Schnitte, Takes,
wie, wenn man über den Zaun springt. Ja. Nee, man hat lange Szenen, wo es halt wirklich in dieser sich bewegenden Rolle, sage ich mal, in diesem drehenden Raum sich quasi bekämpfen und das sieht einfach bombastisch aus.
Ja. Ja, und was ich da gerade bei dieser Szene, hier Joseph Gordon-Levitt, wie elegant er dabei halt einfach ist, also das ist, ist ganz fein, also es ist halt nicht mit der Brechstange so eine Klopperei, sondern das ist wirklich elegant, also
professionell, ist, möchte man fast
ja,
sagen.
Ja, und das ist eine Szene, die ist, ja, also ich finde die Wahnsinn und das, wenn ich mir auch eine Schlüsselszene rauspicken müsste, wo ich sagen müsste, was mir am besten an diesen ganzen Filmen gefallen hat, wäre es, glaube ich, das.
Ja, so. Das ist wirklich so ein Anker, finde ich auch.
Ja.
Das ist auch so eine der Szenen, über die natürlich einmal wirklich dann auch oft geredet wird.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Definitiv. So, aber ja, genau, nach dieser Kampfszene und eben Ebene 1, der Van, das Lied wird gespielt und Arthur in Ebene 2 muss praktisch jetzt überlegen, ja Mist, wie machen wir das jetzt, bereitet praktisch den Kick vor, indem er in dem Hotelzimmer unten drunter, das hat er schon vorher gemacht, Explosionen, ja praktisch so explosive ja, Sprengsätze angelegt hat, die dann praktisch, wenn sie zeitreif ist, ausgelöst werden, damit die alle runterfallen und dann eben dieser Kick ausgelöst wird, dass die auch hier da aufwachen. Das ist das eine. Und dann kommt, ja, die müssen dann praktisch in dieser Ebene 3 diesen Safe erreichen. Und durch ein Ablenkungsmanöver von dem Eames, der dann praktisch da, der verschafft denen so ein bisschen Zeit für den Saito und für den Fischer, dass die praktisch sich da reinschleichen können, diesen Safe erreichen. Das kriegen sie auch ganz gut hin. Aber bevor er den Safe öffnen kann, ist praktisch ein riesiger Tresorraum, wie man das von einer futuristischen Bank vielleicht kennen würde, erscheint Mel und erschießt den Fischer. Und Cobb kann nichts dagegen tun. Er ist zwar mit dem Scharfschützengewehr damit am Start, aber er traut sich nicht, sie anzuschießen. Und deswegen schafft es Mel hier als Projektion, das zu sabotieren und eben den Fischer zu töten. Der Cobb erschießt sie dann trotzdem, aber eben Damage ist dann, er ist praktisch jetzt hier raus. Ist die Frage, der erste Kick, den verpassen die nämlich. Das ist praktisch in der ersten Ebene, muss man auch noch dazu sagen, in der ersten Ebene ist das so, die wollen natürlich den Kick da hier auslösen und das machen sie, indem sie praktisch von einer Brücke fallen oder von einer Brücke mit dem Van runterfahren. Und wenn er an diese Absperrung der Brücke dran geht, das ist der erste Kick, den verpassen die allerdings. Das hören die, es wird eine Lawine ausgelöst, das passiert auch alles noch ein bisschen vorher, sorry, da habe ich ein bisschen vorgegriffen, storymäßig. Spricht aber auch hier wieder dafür, dass das einfach super, super komplex ist.
Ja.
Und da einfach durchzusteigen und vor allem für mich jetzt, wie gesagt, den Film zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und dann auch nur einmal, ja, ist ein bisschen tricky. Aber ja, ihr könnt den Film ja nebenher auch nochmal anschauen, von dem her, das passt dann auch. Ja, auf jeden Fall, sie schaffen das nicht. Und die Ariadne kommt auf die Idee, die kommen da praktisch hin, sagen so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Erstens, sie benutzen, wenn der Van in der ersten Ebene im Wasser aufkommt, benutzen sie den Aufschlag als zweiten Kick, praktisch als Backup. Das bedeutet aber in der Ebene 2, dass alles, weil die im freien Fall sich gerade befinden, in der ersten Ebene, gibt's keine Schwerkraft. Deswegen muss hier der Arthur praktisch da irgendwie das hinkriegen, dass die dort einen Kick abbekommen. Kommen wir aber gleich dazu. Und in der Ebene 3 müssen sie jetzt halt, hatten sie die Idee, die Ariadne, wir können nochmal tiefer gehen. Wir können in den Limbus gehen, wo jetzt eben der Fischer jetzt gelandet ist, weil er ist eben im Traum gestorben. Und eben auch hier wieder, Betäubungsmittel ist viel zu stark, deswegen wacht er jetzt auch hier in dieser Ebene nicht auf. Er ist jetzt im Limbus. Wir können da reingehen, wir können ihn da rausholen. Geht das? Vielleicht geht's. Cobb meint, ja, es geht dann vielleicht doch, weil er schon mal dort war. Und da kam das eben raus, dass er eben schon in diesem Limbus war mit der Merle diese 50 Jahre und er hat's aber geschafft und die Merle eben nicht. Und dann sagen sie, okay, wie machen wir das dann mit dem Kick für den Fischer hier in der echten, in der dritten Ebene? Ja, wir hauen Defibrillator ran und dadurch beleben wir ihn dann wieder. Ja, dann gehen sie eine Ebene tiefer. Also in den Limbus. Und Eames und Saito bleiben zurück, um praktisch den Fischer wiederzubeleben, um ihm da den Kick zu geben. Und dann eben auch, dass wenn der Fischer aufwacht oder wenn er dann wiederbelebt wird, dass er diesen Safe öffnen kann. Und das war alles, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Deswegen finde ich das super, wenn der Marco dann jetzt hier weitermachen könnte, weil ich habe da jetzt tatsächlich gar nicht mehr durchgeblickt auf den ersten Blick.
Alles gut. Genau, der Cobb und Ariadne wachen dann sozusagen im Limbus auf. Sie werden wie in der ersten Szene des Films an den Strand gespült und begeben sich in diese erschaffene Welt. Ne? Wir sehen zum ersten Mal so diese, sehen wir jetzt live, diese erschaffene Welt von Cobb und seiner Frau Merle. Allerdings ist sie ja seit Jahren nicht mehr bewohnt, weshalb sie jetzt auch so am Zerfallen ist. Und Cobb erinnert sich halt an Ecken. Ne? Es soll sich ja auch nicht daran erinnert werden. Deswegen besteht auch die große Hürde dieser Architekten, sag ich mal, eigene Gebilde, eigene Gebäude zu entwerfen, damit sich die Träumenden nicht an irgendwas erinnern, um so, sag ich mal, die Realität und den Traum nicht miteinander zu verschmelzen oder nicht mehr zu wissen, was ist was. Mhm. Und so erinnert sich halt Cobb an Momente mit seiner Familie und findet relativ zeitig seine alte Gegend, wo er mit Mel gelebt hat. Ja, er zeigt Ariadne die Häuser, wo sie gelebt haben, wo sie wechselnd auch gelebt haben. Und relativ schnell treffen sie auch auf Mel, die Fischer sozusagen gefangen hält. Ja, und hier kommt so dieser große, für mich hat es jetzt auch ein zweites Mal funktioniert, oder ein fünftes Mal, dieser What the fuck-Moment, Cobb beichtet, wie er überhaupt auf diese Idee kommt, dass eine Inception funktioniert, denn er hat seiner Frau Mel bei seiner Frau Mel eine Inception durchgeführt, denn sie wollte ja ursprünglich nicht mehr aus dem Limbus heraus, und hat den Limbus für ihre Realität gehalten, denn sie hatte dort auch alles, sie hatte sozusagen Erinnerungen geschaffen, auch die Erinnerung an ihre Kinder geschaffen. Für sie war das die Realität und Cobb hat ihr sozusagen diesen Gedanken eingepflanzt, dass ihre Realität, in der sie jetzt gerade lebt, nicht real ist.
Ja, das ging ja so weit, dass eben die Mel das akzeptiert hat, dass der Limbus ihre Realität ist und den Totem, der ja der Kreisel für sie, also ihr Totem war der Kreisel und den hat sie da praktisch weggeschlossen, also wortwörtlich sozusagen in ihrem Haus, in einem Safe auch hier wieder drin. Und der Cobb wird ja dann auch nochmal, erzählt dann auch nochmal, dass er aktiv da jetzt danach gesucht hat sozusagen und dann diese Idee dann eingepflanzt hat in Form dieses, dass der Kreisel sich nach wie vor dreht, unendlich, dass eben diese Welt nicht die echte ist und niemals sein wird.
Genau, und daraufhin haben sie sich entschlossen, aus dem Limbus wieder hochzusteigen in die Realität und haben sich von einem Zug überrollen lassen, sozusagen sich selber den Kick aus dem Limbus gegeben und sind wieder in die Realität gekommen. Doch Cobb wurde auch schnell klar, dass dieser Gedanke auch in der Realität in Mel gewachsen ist und sie auch die Realität nicht für real gehalten hat. Und so, ja, keimte dieser Samen immer weiter auf und Mel hat den Entschluss getroffen, sich selber umzubringen, um wieder zurück in ihre Realität zu kommen. Ja, das war dann wiederum Auslöser jetzt in dem Limbus, dass seine Frau Mel, beziehungsweise seine Projektion, die er hat von Mel, auf ihn losgehen wollte, sehr hysterisch war, woraufhin Ariadne sie kompromisslos einfach abgeknallt hat. Mhm. Das kann man einfach mal so sagen. Und sie haben Fischer und sind dann, Ariadne und Fischer sind dann halt wieder zurück in Ebene 3, wo dann Tom Hardy ihn sozusagen ja auch mit einem Defibrillator dann wiederbelebt hat. Und Cobb hat sich freiwillig dazu entschlossen, im Limbus zu bleiben und halt Sato zu suchen. Was ich hier tatsächlich nicht verstanden habe, ist, er wird wiederum an den Strand angespült. Das,
gut, ich habe das so verstanden, dass das Gebäude, in dem er drin ist, dass es vielleicht einfach alles kaputt gegangen ist, weil die Welt hat ja gerade angefangen, sich so ein bisschen aufzulösen, kann man nicht sagen, aber alles ist ja irgendwie eingestürzt, ja, ob ich es irgendwie wohl erklärt. Dass er dadurch dann wieder in den Ozean oder ans Meer oder was auch immer gekommen ist.
Auf jeden Fall wacht er wieder am Strand auf. Währenddessen passiert halt in allen drei Ebenen auch immer wieder was. Dieser Kick sozusagen wird komplett vorbereitet. Und Fischer geht jetzt dann wiederbelebt in Ebene 3 auch zum Safe, gibt die Zahlenkombination ein, die wir, beziehungsweise die Cobb und sein Team die Ebenen vorher vorbereitet haben. Und er kommt im Safe an und sieht seinen Vater dort sitzen. Und der Gedanke wurde sozusagen in ihn gepflanzt. Ja, sein Vater ist nicht enttäuscht auf ihn gewesen. Sein Vater mutet ihn vielmehr zu, auf eigenen Beinen zu stehen. Er soll sich selber verwirklichen. Und ich sag mal, diese Inception ist damit sozusagen erstmal gelungen. Sie müssen halt nur noch wieder alle rauskommen aus diesen Traumebenen. Und Cobb bleibt natürlich freiwillig im Limbus, um Saito zu suchen. Weil sobald dieses Flugzeug landet, ist er in den USA gelandet und er würde sofort festgenommen werden, halt aufgrund des Mordverdachts an seine Frau. Und er braucht Saito, da dieser ihm ja versprochen hat, er regelt das für ihn. Ja, und er findet auch den sehr gealterten Saito, den wir dann schon auch in der Anfangsszene des Films gesehen haben. Und Saito erinnert sich, da war ja was. Und die beiden geben sich auch den Kick und entkommen dann auch sozusagen aus dem Limbus in diese Traumwelten. Die anderen sind dann auch schon rausgekickt. Der Van ist aufs Wasser geprallt, wodurch dann in der zweiten Ebene dann die Sprengkörper in dem Fahrstuhl ausgelöst wurden, damit diese dann den Kick erleben. Und in der Ebene 3 sollte ja das ganze Gebäude in die Luft gejagt werden und das funktionierte auch. Alle sind im Flugzeug wach und Saito und auch Cobb werden so langsam wach und Cobb erkennt, alles klar, ich bin wieder in der, in Anführungszeichen, Realität, ja. Wir wissen es ja nicht, denn sie landen und Saito hat angerufen, Cobb kann passieren, Cobb ist ein freier Mann sozusagen, wird abgeholt von Michael Caine, trifft in sein Haus ein, in sein Elternhaus, Schwiegerelternhaus, was auch immer, möchte sein Totem sozusagen, dreht er einmal an, um zu gucken, was ist real, was nicht. Er sieht seine Kinder drehen sich auch das erste Mal jetzt tatsächlich um. Wir sehen, wie er sich mit den Kindern aus dem Bild bewegt. Das Totem dreht sich noch und es wird abgeblendet. Wir sehen nicht, ob das, ob der Kreisel tatsächlich umfällt oder ob er sich weiterdreht.
Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Jedes Mal denke ich mir, kannst du nicht noch 5 Sekunden länger gehen? Also die Endszene habe ich tatsächlich auf YouTube und so öfters auch gesehen oder eben diese ganzen ikonischen Szenen auch. Und über diese Szene, da haben sich ja Leute die Mäuler zerrissen. Und ja, es ist Wahnsinn, wie einfach sowas tatsächlich ja einfach so eine Diskussion dann hervorruft. Ist der Cobb jetzt noch schon, ist er wach? Oder ist es nur eine weitere Ebene des Traumes?
Ja, das weiß man tatsächlich nicht. Ich meine, es wird ja im Film mehrfach gesagt, dass dieser Kreisel ja das Totem der Frau
ist
oder war.
Ja, richtig.
Und dass das Totem ja auch nur individuell tatsächlich funktioniert.
Ja. Und er erklärt auch der Ariadne, das hier ist das Totem meiner Frau. Es dreht sich im Dings immer weiter, wenn er im Traum ist. Und dann weiß er, dass es halt so ist. An sich schon, also doppelt gemoppelt, weil auch die Ariadne, die nimmt das auch in die Hand, glaube ich. Und das heißt, er bricht selber eigentlich sämtliche Regeln über die Regeln des, über was diese Traumwelt ausmacht, gerade was den Tod, was das Totem angeht und so. Und da gibt's ja auch diese, da gibt's ja auch diese Theorien, ah ja, das Totem vom Cobb ist sein Ehering. In der Traumwelt hat er den Ring an, genau. Und in der echten Welt hat er ihn nicht an. Deswegen ist die Endszene auch in der Realität. Und andererseits muss man dann auch sagen, warum sollte ein Mann, der verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu werden, von Männern im Anzügen in Mombasa verfolgt werden? Und es ist, man könnte da wirklich stundenlang diskutieren. Ich meine, wir sind jetzt auch schon hier dran bei ein bisschen mehr als eine Stunde 15 oder so an dem Film. Und es ist der Wahnsinn, wie viel man da rein interpretieren kann und wie viele Ebenen es dazu dann auch noch geben könnte. Letztendlich ist das aber tatsächlich egal, weil die Message des Films oder zumindest jetzt hier ganz am Ende, zumindest für mich, ist, dass es im Korb eigentlich scheißegal ist. Deswegen schaut er auch nicht, was mit dem Kreis ist. Es ist egal, er ist happy, das ist seine Realität und wenn das bedeutet, dass er im Traum ist, dann ist das auch in Ordnung. Und damit kann man leben. Oder er zumindest.
Genau, es ist ihm einfach egal, er hat seine Kinder und alles andere interessiert ihn jetzt im Endeffekt nicht mehr. Ganz kurz, aber zu den Angriffen in Mombasa, das habe ich eigentlich so verstanden, dass das die Agentur ist, die ihn ursprünglich dazu angeheuert hat, die Extraction bei Saito zu machen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, sagte er, dass die ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hätten.
Stimmt.
Aber trotzdem sind wir, ist natürlich die ganze Theorie, dass das der komplette Film auch eine Traumebene ist, jetzt nicht ewig weit hergeholt. Weil ich finde so ein bisschen, was auch dafür spricht, ist, dass der Großteil der Charaktere eigentlich relativ nicht dreidimensional ist außer ihm. Also ich finde, klar, die haben alle so ihre Momente, aber im Endeffekt interessiert mich keiner der Charaktere wirklich, weil die alle nicht wirklich Fleisch und Blut sind, sondern die sind alle für mich eher so Projektionen oder Hüllen, die alle so einen gewissen Aspekt ausmachen, die alle auch irgendwie brauchen. Aber dass ich jetzt sage, oh Gott, ich hoffe, der Arthur kommt durch, weil er ist mir so sympathisch oder seine Hintergrundgeschichte hat mich so interessiert, weiß ich nicht, sehe ich alles nicht wirklich. Deshalb finde ich, das ist nicht weit hergeholt, dass man sagt, alles ist eine Traumebene. Finde auch die Theorie zum Beispiel ganz spannend, dass man sagt, okay, dass er tatsächlich immer noch von da aus gefangen ist, als Maul sich quasi aus diesem Fenster gestürzt hat, dass sie es geschafft hat, in die Realität zurückzukommen und dass sie quasi probiert, mit Hilfe von einer Inception, Extraction oder was auch immer, ihn wieder da rauszuholen. Dadurch, dass sie immer wieder auftaucht, sie eigentlich in der realen Welt lebt und Cobb im Endeffekt immer noch am Träumen ist und sie probiert, ihn rauszuholen. Also
ja.
Es gibt keine klare Antwort. Also, und das ist ja auch das Gute. Und sonst wird ja wahrscheinlich auch nicht so viel über den Film geredet werden, wenn der Kreisel umgefallen wäre. Ja, dann hätten alle gesagt, ja, okay. Dann, und ich glaube, dann hätte der Film auch so nie diesen Kultstatus erreicht.
Ja, vor allem auch so dieses, auch dass der wobbelt ja schon so ein bisschen, der bewegt sich schon so, es kommt, aber dann, und wie gesagt, ich wünsche mir einfach so sehr, einfach nochmal, lauf doch einfach nochmal 5 Sekunden länger. Wobei ich jetzt auch schon irgendwie jetzt gehört habe, dass tatsächlich wohl Michael Caine erzählt hat erzählt, dass Christopher Nolan gemeint hatte, alle Szenen, die du mitspielst, ist in der echten Welt. Andererseits muss man auch sagen, dass auch hier bei, dass in den Drehbüchern bei Star Wars Das Imperium schlägt zurück, auch drin stand, No, I killed your father. Und nur 2 oder 3 Leute wussten, dass es eigentlich nicht so heißt, sondern anders. Deswegen, das kann man auch jetzt hier nur so mit einer Prise Salz nehmen, sozusagen. Das muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Aber auch hier wieder, wer wirklich versucht, da auf Teufel komm raus eine Antwort zu finden, ob ja oder nein, da ist so ein bisschen die Message des Films verloren.
Ja, ich find's aber mega spannend. Ich bin damals auch aus dem Kino gegangen, hab so, boah, krass, meine ganze Weltordnung ist hier gerade komplett auseinandergefallen oder wurde in Frage gestellt. Nein, so schlimm nicht, aber es war schon schon ein sehr imposantes Ende und es ist ein Ende, wo ich sag, der Nolan, der hat Cojones. So. Also das ist ein Ende, was du nicht einfach mal so bringen kannst, weil ist ja auch so, wie er letztlich gesagt hat, die häufigste Frage, die ihm zu Inception gestellt wurde, war, fällt der Kreisel um oder nicht? So, klar. Ne? Und ist ja auch berechtigte Frage. Also ich, wenn ich ihn sehen würde und darfst mir eine Frage stellen und ich beantworte sie 100%, das wäre es wahrscheinlich diese eine Frage, wie er sich das gedacht hat. Aber ja, nee, für mich war das so mindblowing, was damals da passiert ist mit dem Film. Und ich habe auch lange tatsächlich, ja, also ich weiß halt auch heute noch nicht so hundertprozentig, ne? Also das mit dem Ehering, das soll ja angeblich auch von Nolan selber bestätigt worden sein. Ich habe versucht, da auch jetzt beim Gucken drauf zu achten. Ich konnte es irgendwie nicht, für mich nicht bestätigen, dass der Ehering sein Totem sein soll. Weil sobald er ja aufwacht, greift er ja sofort zu dem Kreisel und dreht eben halt diesen und nichts anderes. Also nicht mal in der Tasche. Ich sehe nicht mal seine Hand in der Tasche da was wühlen oder so. Also für mich ist es halt nicht klar. So. Und so wie ihr beide ja gesagt habt, wenn das für ihn jetzt, er ist gerade zufrieden, es ist für ihn jetzt die perfekte Realität, weil er bei seinen Kindern ist, er ist ein freier Mann in Amerika, dann kann ich auch mit diesem Ende komplett leben, so wie es ist.
Ja. Es gibt ja auch hier, weil jetzt sind wir schon dabei, jetzt reden wir schon drüber, die einfache, auch so die Theorie, dass Mel der Totem von Cops ist, vom Cop ist, weil wenn die taucht immer wieder auf und im Prinzip heißt es auch, ja, er weiß, dass sie tot ist. Das heißt, er muss träumen, wenn sie da auch da ist. Habe ich irgendwo mal gelesen. Das fand ich jetzt auch so, okay, ganz interessant. Hat jetzt für mich jetzt nicht so ultra viel Substanz gehabt, weil, ja, es ist irgendwie auch logisch, aber ja, wenn man den Film halt schon kennt und deswegen, ja, kann man das eigentlich auch wieder wegschieben sozusagen, aber das ist auch nur eine der vielen Theorien, die es damals gab.
Findet ihr, dass Leo eine Oscar-Nominierung verdient hätte für den Film? Weil hat er tatsächlich nicht, er wurde nicht nominiert in dem Jahr, hat auch, glaube ich, Colin Firth alles abgeräumt als König. Aber ich finde, weil gerade diese Szene, einmal wo er quasi Ariadne dann alles offenbart, was tatsächlich passiert ist, dass er schuld daran ist, dass seine Frau sich wohl umgebracht hat, und auch diese Selbstmordszene selber, die fand ich unfassbar gut gespielt. Also ich meine, klar, wir reden von Leonardo DiCaprio, der meiner Meinung nach der wahrscheinlich beste Schauspieler seiner Generation ist. Aber da habe ich dann echt, da habe ich dann auch direkt nachgeguckt nach den Szenen, ob er denn nominiert war, und hat mich dann gewundert, dass er nicht mehr eine Nominierung abgekriegt hat.
Ich sehe es ähnlich wie du, dass er tatsächlich gerade mit der beste Schauspieler ist, den es gibt oder einer ganzen Generation so. Ich bin da voll und ganz bei dir. Und ich bin auch der Meinung, wenn dieser Pool, ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles nominiert war, also eine Nominierung hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. So. Und ich überlege, er hat halt für Revenant den Oscar gekriegt, was bei weitem nicht der stärkste Film von ihm war, so, aber eine Nominierung hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Guckst du gerade, wer da noch
nominiert war? Ja, und zwar war nominiert bester Hauptdarsteller Colin Firth für The King's Speech, der hat gewonnen.
Ist ja auch.
Javier Bardem für Beautiful. Jeff Bridges für True Grit ist schon der erste, wo ich sage, ja, Jesse Eisenberg, Social Network, und James Franco für 127 Hours.
Ja, ist aber auch schon
starkes Feld.
Ja, starkes Feld. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich da tatsächlich so so rausnehmen würde. Ich vielleicht schauspielerisch tatsächlich eher Jesse Eisenberg, aber
ja,
doch. Wo ich den Film gut gerne mag, so. Keine Frage, aber
ich glaube, bei mir wäre es Jeff Bridges, weil True Grit hat mich irgendwie nie so wirklich gepackt. Ja.
Aber eine Nominierung war auf jeden Fall drin, meiner Meinung nach. Ja.
Gut, er hat ja ein paar Oscars gewonnen. Schauen wir gerade nach. Beste Kamera, bester Ton, bester Tonschnitt, beste visuelle Effekte. Also eigentlich, ja, sage ich mal, jetzt nicht so die Knaller-Oscars.
Nein.
Bester Film war er nominiert, hat King's Speech gewonnen. Best Originaldrehbuch war er nominiert, hat King's Speech gewonnen. Beste Filmmusik hat Social Network gewonnen. Bestes Szenenbild Alice im Wunderland. Ja. Also da mit den ganz großen Preisen hat es dann nicht geklappt. Aber beste Kamera, bester Ton, bester Tonschnitt, beste visuelle Effekte. Vier Oscars würde ich auch nehmen. So ist es nicht.
Aber für die ganz großen Kategorien reicht es meistens eh nie bei Nolan, wenn man mal so durchguckt. Irgendwie hat die Academy, glaube ich, was dagegen.
Ja, wobei ich auch hier sagen muss, also die, meine persönliche Meinung ist, also die Filme, die Nolan rausbringt, die sind imposant. Die sind,
sind
visuell,
aber
technisch sind die unglaublich gut. Aber in meinen Augen nie, die gehen nie über diesen Schritt über diesen Tellerrand, der dann sagt, ich bin ein richtig, richtig besonderer Film. Einer, über den man dann halt noch in, ich sag mal wirklich auch noch in 50 Jahren redet. Also klar, Inception ist schon ein Film, über den man jetzt redet. Wir reden jetzt hier 10 Jahre später darüber. Aber ja, die Nolan-Filme, finde ich, die sind, wie gesagt, technisch unglaublich gut.
Ja.
Aber ich finde, die bringen nie so viel Substanz mit, dass da wirklich da so, wie gesagt, so ein bester Film bei den Oscars halt auch rauskommt. Aber wirklich nur knapp, muss ich sagen. Also nicht irgendwie so, ja, die sehen zwar gut aus, haben aber nichts dahinter, sondern das ist irgendwie so gefühlt haarscharf dran vorbei. Close to greatness, aber nicht ganz.
Ich bin ja bei Tenet jetzt gespannt. Ich sag mal, er hat ja nicht viele Konkurrenten.
vielleicht noch mal Inception, weil denn da jetzt noch mal ins Kino kommt. Aber auf Tenet bin ich auch so unglaublich gespannt, weil hier habe ich das gleiche Gefühl, dass ich den Trailer ansehe. Also sind es jetzt 2 Trailer, die bisher rausgekommen sind. Und bei beiden hast du da das Gimmick sozusagen, dass es hier um Zeit geht. Wie es bei Inception um Träume geht, da gibt es eine Prämisse sozusagen, aber die Story selber, um was es geht, da wissen wir noch nichts wirklich. Und da bin ich wirklich gespannt. Ja. Aber bin da auch ein bisschen skeptisch, ob da nicht einfach wieder so ein, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, dass das einfach nur so ein Gimmick ist, wie jetzt, und dass das dann praktisch Vergleiche mit Inception einfach zieht. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute da Vergleiche ziehen werden wollen und dann vielleicht auch auf Teufel komm raus diese dann halt irgendwelche Parallelen dann halt dazu ziehen wollen, die dann vielleicht den Film mindern könnten. Also weniger draus machen als das, was es ist. Und da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, aber auch optimistisch, weil ich schaue mir Nolan-Filme wahnsinnig gerne im Kino an einfach. Ja, das ist jetzt nach Inception. Inception hatte ich verpasst, deswegen freue ich mich, wenn der jetzt hier irgendwie dann auch nochmal zu sehen ist. Den würde ich gerne dann nochmal anschauen. Aber seitdem, also Dark Knight hatte ich noch im Kino gesehen, aber danach wirklich jeden Nolan-Film dann im Kino, weil das einer der wenigen Regisseure ist, bei denen ich jetzt da sagen kann, okay, für genau diese Art Filme ist das Kino gemacht. Und das finde ich einfach unglaublich spannend bei dem.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, und das sieht ja Nolan ja tatsächlich auch so, ne? Also er sagt ja, seine Filme sind fürs Kino, er möchte diese Filme halt eben nicht VOD bringen oder so. Und das sehe ich genauso, gerade von seinem Handwerk her, wie er es halt durchstilisiert, wie mit welchen Effekten er da halt auch arbeitet und wie das aussieht, wie das zusammenpasst. Die Geschichte jetzt erstmal, die packe ich erstmal beiseite, weil, wie gesagt, das wird teilweise auch tot erklärt. So, ich habe damit nicht das Problem, aber viele andere. Aber alleine vom rein optischen und oder generell vom audiovisuellen Look, so ist das ein Film, der ins Kino gehört. So, der muss auf der großen Leinwand geguckt werden, am besten noch mit so einem fetten Dolby Atmos Sound und so.
Volle Kanne. Wobei ich hier auch sagen muss, wobei ich ganz kurz sagen muss, ich fand das Mixing fand ich hier jetzt ein bisschen schwierig. Ich fand hier, also ich habe den jetzt über Amazon Prime mir ausgeliehen, wobei ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz sagen muss, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so ein ewiger Netflix-Film. Der so
war
oft,
auch lange auf Netflix.
Ja, der war immer da. Ja. Das ist so wie der beste Freund, der in der Heimatstadt geblieben ist, wenn du dann auf Netflix kommst, dann siehst du den und denkst dir so, ah ja, hey, cool, Inception, hi, grüß dich. Vielleicht irgendwann mal, nicht jetzt, nicht heute habe ich keine Zeit, aber vielleicht irgendwann mal. Und dann eben in Vorbereitung dazu hat man gesagt, ja gut, schauen wir den halt an. Und ich gehe da, ich gehe da rein, mache Netflix an und dann ist der Shit einfach weg. Und dann habe ich den auf Amazon halt dann nochmal für 4 Euro ausgeliehen, was aber auch hier voll in Ordnung ist. Absolut. Und ja. Irgendwie schade, dass ich den tatsächlich nicht auf Blu-ray habe, weil das ist, glaube ich, auch so ein Film, der so ein bisschen auch hier für Blu-ray, wenn man seinen Fernseher irgendwie praktisch mit seinem Fernseher angeben möchte, damals hat man sich eine PlayStation 3 hingestellt und gesagt, hey, guck mal hier, das ist HD, und dann diese Szene zeigt in diese Café-Szene mit der Ariadne und mit Cobb relativ am Anfang, in der alles explodiert, was tatsächlich ja auch...
Ja, das war auch schon geil.
Was auch ein Practical Effect, also wirklich, das war jetzt auch nicht, zumindest nicht hundertprozentig CGI, sondern das war wirklich, da sind Sachen explodiert. Und das ist ja auch hier wieder sehr, sehr imposant einfach. Und ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt gerade hier hinaus wollte, aber ja, ich hab's vergessen. Egal, wir finden den Faden wieder.
Da hat jemand deinen Gedanken extrahiert.
Sozusagen, genau.
Oh. Nein, sehr gut. Hat noch wer was?
Ja, ich hätte jetzt eine super Überleitung gehabt noch kurz, als er gesagt hat, er hat seinen Faden verloren. Ah. Wollte ich nämlich noch ganz kurz über die Namen und das richtig Casting gut. An sich in Inception sprechen. Und zwar finde ich, das sind auch so Kleinigkeiten, ja, dass Nolan halt seine Charaktere nicht irgendwie Hans Wurst und Erika nennt, sondern dass die halt alle so eine Bedeutung haben. Mhm. Ich meine, am offensichtlichsten ist es einfach bei Ariadne, ja, die in der griechischen Mythologie quasi dem Theseus mit ihrem Ariadne-Faden aus dem Labyrinth geholfen hat. Und diese Rolle hat sie auch im Inception, ja. Am Anfang wird sie ja quasi rekrutiert, muss sie Labyrinthe malen. Und hilft dann quasi später Dom wieder raus aus diesem Labyrinth durch ihren roten Faden. Sie hat auch dauernd was Rotes an.
Darauf habe ich gar nicht geachtet, ja, stimmt.
Es ist mir gestern tatsächlich erstmal aufgefallen, dass sie eigentlich immer irgendwas, gut, außer in der Schneelandschaft, da wäre es vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen, sich mit Rot zu tarnen, dass sie aber sonst immer ein rotes Oberteil und ein rotes Accessoire hat. Mhm. Weiß ich nicht, ob das damit überhaupt gemeint ist, weil der rote Faden an sich hat das nichts mit dem Ariadne-Faden zu tun, aber ich finde, es passt in beiden Fällen ganz gut. Und auch die anderen Namen, ne? Also Dom, was im Endeffekt slawisch ist für Heim, Heimat, was man auch aus dem Wort Domizil und sowas kennt, ne? Also der einfach nur nach Hause will. Yusuf, was die arabische Form von Josef ist.
Traumdeuter.
Traumdeuter. Mhm. Genau, und genauso von Merl, was Malheur, Unglück, Mal, schlecht, böse und so weiter. Das sind halt so einfach so Kleinigkeiten, die ich dann noch ganz cool finde. Ganz kurz, was haltet ihr von Kate Winslet als Merl? Die war ja im Gespräch, die wollte Nolan ursprünglich haben.
Ja, habe ich heute auch nochmal gehört. Schreckliche Vorstellung tatsächlich.
Oh, schrecklich.
Ich mag Kate Winslet. Ich mag halt einfach
Marion Cotillard, finde ich einfach großartig. Als Schauspielerin, die hat sowas. Ja, sie spielt halt diese Femme Fatale halt so.
Das kann sie, ja.
Großartig, ne? Und ich finde die Frau halt faszinierend. Also mit Kate Winslet habe ich halt nichts am Hut. Also, und es wäre auch so ein komisches Duo nach Titanic nochmal gewesen. Mhm. Aber das ist ja nochmal so eine andere Sache dann. Aber Marion Cotillard, so der Geschmack von Rost und Knochen oder. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde die so. Toll, diese Frau. Ich finde es auch mega schade, dass die noch nicht so diesen nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht hat. So. Sie ist halt noch nicht da, wo sie sein kann, meiner Meinung nach. Mhm. Halt einfach. Also ich top besetzt. Also ich kann mir da keine andere
ich vorstellen. Ich meine hier die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Meinst du nicht, dass das der Zenit ist bei dir? Assassin's Creed. Wobei ich sagen muss, in Macbeth war es halt Wahnsinn. War richtig, richtig gut. Aber in The Dark Knight Rises, von dem viele wahrscheinlich sie dann noch am ehesten kennen werden, sage ich jetzt mal.
Ja,
Femme Fatale, auch hier wieder, hat funktioniert, aber naja, da hat der Charakter in dem Film nicht funktioniert, sagen wir es mal so.
Ja.
Genau, aber ja, Marion Cotillard. Wunderbare Frau. Aber stimme ich dir auch zu. Würde ich auch gerne mehr von sehen, irgendwie. Vielleicht aber auch okay so, wenn das so ein bisschen down low bleibt, dass, ich sag jetzt mal, so ein bisschen dass sie vielleicht ein bisschen ein bisschen Rollen mit mehr Qualität raussuchen könnte. Wie gesagt, hier Dr. Doolittle. Naja. Aber Kate Winslet, ich mag die Frau, kann ich mir aber nicht vorstellen als Mel. Ich kann mir auch nicht Will Smith als Cop vorstellen. Was auch mal kurz im Gespräch war, aber dann hat später dann auch, glaube ich, Christopher Nolan selber gesagt, nee, von vornherein war Leonardo DiCaprio dafür angedacht. Und ich finde, ich finde generell, der gesamte Cast ist hier super besetzt. Ich glaube, für die Ariadne war noch Evan Rachel Wood, glaube ich, im Gespräch unter anderem. Ja, und Michael Caine, ist Inventar, was Christopher Nolan-Filme angeht. Generell.
Mittlerweile schon.
Ja, absolut. Möge er ewig leben. Ich liebe diesen Mann.
Es ist, glaube ich, Tenet dürfte der 8. Film sein mittlerweile in Zusammenarbeit. Und generell hat er ja immer seine Lieblingsmenschen oder seinen Lieblingscast. Die einzigen Hauptdarsteller, die jetzt dieses Mal neu von Nolan waren, sage ich mal in Anführungszeichen, waren DiCaprio und Alan Page, mit denen er auch danach nichts gemacht hat. Aber ich meine, allein Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Mario Cotillard, Ken Watanabe, Cillian Murphy und Michael Caine, alle in einem Batman-Film.
Ja. Unter anderem. Ja, richtig.
Und Cillian Murphy noch in Dunkirk, Tom Hardy noch in Dunkirk. Ganz kurz noch zu Kate Winslet. Ich hätte es mir wirklich sehr gut vorstellen können, wenn sie es so ein bisschen gemacht hätte wie in Der Vorleser. Da fand ich sie nämlich ganz gut. Da hat sie auch mal diese Antagonistenrolle im Endeffekt gespielt. Aber ich glaube, mich hätte halt wirklich das Duo Kate und Leo gestört, weil
natürlich
13 Jahre her ist und mittlerweile die beiden halt auch nicht, oder mittlerweile, ich meine, der Film ist auch schon wieder 10 Jahre alt, auch damals nicht mehr aussahen wie Jack und Rose. Irgendwie kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Sie haben zwischendrin ja auch mal diesen Film gemacht, wo sie wieder ein Ehepaar gespielt haben. Den habe ich mir auch nicht angucken können, weil ich mir gedacht habe, nee, ich mag die zwei als Titanic-Pärchen. Die sollen da so in Erinnerung bleiben. Also mit einem anderen Kopf hätte ich es mir vorstellen können, wie Kate Winslet als Maul. So finde ich aber auch, dass Mario Cotillard das schon ganz gut gemacht hat.
Volle Kanne.
Ja.
Ja. Keine Einwände.
So will ich es haben.
Sehr schön.
Ja, aber tatsächlich, als gestern der Abspann dann lief, wobei ich auch sagen muss, hier fand ich irgendwie schade, irgendwie die Musik hat mich da am Ende, nachdem praktisch dieses Geräusch, das praktisch Hans Zimmer da noch eingebaut hat, als der Kreisel sich so kurz angefangen hat, so ein bisschen zu bewegen, dieses rückwärts abgespielte, und dann Stopp. Dann kam direkt die Musik dann, das hat mich ein bisschen rausgenommen, da war ich ein bisschen zu sehr, ja, da war ich zu sehr drin, tatsächlich. Und das hat mir den Kick gegeben, dass ich da halt dann so ein bisschen aus diesem Film dann rausgezogen wurde. Ich hätte gerne was Ruhigeres gehabt. Aber, wie gesagt, auch für mich ja Hans Zimmer auch musikalisch hier voll auf den Plan gerufen, für mich. Und, ich fand dieses industrielle, was er damit drin hatte, und dann auch dann, ja, dass du dieses Time-Theme auch immer mal wieder, dieses Leitmotiv in dem Film dann auch immer wieder hattest, das fand ich ganz schön, weil das dann einen auch so ein bisschen dann, das hat so ein bisschen einen dann auch geerdet, was auch ein Leitmotiv machen soll. Es soll ja eine Verbindung herstellen zwischen dem, was passiert ist, was du auf dem Bildschirm siehst, und auch dem Zuschauer, der praktisch das schon kennt, was da passiert ist, oder der praktisch dann durch das Leitmotiv halt weiß, okay, eine emotionale Reaktion muss hier hervorgerufen werden. Das finde ich ist ein sehr schönes Theme, ist ein sehr ikonisches Theme, und ja, da muss ich auch sagen, also das hat der Hans gut gemacht. Auf jeden Fall. Es gibt definitiv schlechtere Soundtracks von ihm.
Sowieso. Ja. Sowieso. Und gerade in dem mittleren High, also in dem Heist, so wo wir uns in den Traumebenen, da habe ich ja schon mal gesagt, er peitscht uns so richtig durch diesen Heist durch mit seinem Score, und hat funktioniert bei mir, dass ich wieder sehr angespannt war und sehr mitgefiebert habe. Also das kriegt er schon hin, dass das mitträgt. So, sein Score trägt diesen Film definitiv mit. So. Und mein abschließendes Fazit würde ich jetzt mal sagen, ich finde den Film auch nach 10 Jahren immer noch audiovisuell ein Brett. Ich mag die Geschichte, ich mag die Schauspieler, ich finde diesen Film immer noch großartig. Ich kann kritische Stimmen durchaus nachvollziehen. Für mich ergibt es aber alles einen rundum sehr gelungenen Film.
Sehr gut gealtert.
Und ich freue mich auf... Ja. Genau.
Geht das?
Mein Fazit ist, ich stimme dem genauso zu. Das ist einfach hier wieder einfach ein guter Film. Es ist ein sehr, 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 finde ich, in meinen Augen guter Film. Es ist ein Film, den kannst du nicht nebenher irgendwie, während du jetzt noch zockst, sowieso nicht. Nee. Aber auch nicht, du musst das Handy auch weglegen. Also du musst da eigentlich dranbleiben. Das, witzigerweise habe ich irgendwo gelesen, dass als der Film in Japan lief, die in der oberen linken Ecke praktisch da nochmal so einen Hinweis hinschreiben oder aufzeigen mussten, in welcher Ebene die sich jetzt gerade befinden, damit man das dann auch checkt. Also das ist ein Film, da muss man wirklich dranbleiben. Und irgendwie finde ich es auch mega cool, dass ich da tatsächlich so lange gebraucht habe, um den wieder anzuschauen. Weil das ist so ein Film irgendwie, also der lädt einerseits zum nochmal anschauen ein, um da nochmal diese Details zu erkennen. Andererseits ist das auch ein Film, der in die Kategorie für mich fällt, ich wünschte, ich könnte vergessen, was da war, damit ich ihn nochmal sehen kann. Weil das eben einfach so ein Brett ist.
Genau, also er hat auf jeden Fall meiner Meinung nach auch diesen Rewatch-Value, wie wir Franzosen gerne sagen, dass man sich einfach 10-mal den Film angucken kann und immer noch irgendwelche Details feststellt oder gerade dann mit dem Hintergedanken, okay, ich achte jetzt mal auf den Ehering, ich achte jetzt mal auf das, ich achte jetzt mal darauf.
Ja.
Und wie du schon sagst, also mir ist es auch so gegangen, da darf man nicht aufs Handy gucken. Mich hat der Film aber auch nie dazu verleitet, aufs Handy zu gucken, weil er es trotz 150 Minuten Länge schafft, dich irgendwie die ganze Zeit an der Bank zu halten und durch so viele Dinge, durch seine Spannung, durch die Musik, durch die Bilder, die Geschichte, die er erzählt, die so mitnimmt, dass ich einfach sagen muss, ich bin jetzt kein Nolan-Fanboy, ich bin kein Nolan-Hater, ich gehe da in jeden Film ohne Vorurteile ran und der Film hat es bei mir einfach geschafft, jetzt auch nach einer langen Zeit, mich wieder komplett mitzunehmen, mich komplett in seine Welt zu entführen und von daher freue ich mich jetzt wirklich auf Tenet und bin gespannt, was wir da so erleben werden.
Voll.
Jo, dann werden wir uns, denke ich mal, wieder irgendwie in dieser Konstellation bestimmt hoffentlich zu Tenet wiedersehen und auch ein Film im Fokus irgendwie machen. Wenn euch da draußen das gefallen hat, wenn wir vielleicht mal öfter so ein bisschen fokussierter, analytischer, so in einen ganzen Film mal gehen sollen, dann sagt uns das. Teilt auch mal einen Wunschfilm mit, wenn wir mal irgendwie auf Social Media so eine Fragerunde machen oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen zukünftig. Ich hätte noch eine Bitte, auch weil Kit sich in finanzielle Unkosten gestürzt hat. Ich finde, das wäre auf jeden Fall irgendwie eine positive Bewertung auf iTunes wert. Und auch ein Abonnement auf den gängigen Plattformen.
Ich kann euch ja einfach meinen PayPal-Link schicken und dann schickt jeder von euch 10 Cent und dann kaufe ich mir einen Döner davon. Auch in Ordnung, nehme ich.
Auch gut.
Nee, aber tatsächlich gerne liken, gerne uns auch auf Insta, auf Facebook folgen. Wir sind ja auch tatsächlich in Anführungsstrichen privat auf Instagram unterwegs. Seht ihr, wenn ihr den Fernsehsessel-Podcast dann auch folgt, sind wir immer mal wieder drauf verlinkt in den Stories. Gerne dann auch mal bei uns vorbeischauen. Ich finde die Stories vom Fabian auch immer sehr, sehr amüsant. Also ich schaue durch und ich denke mir so, was macht der Fabian jetzt schon wieder? Ach, dieser Schlingel. Es ist sehr gut. Ja, und gerne Likes da lassen, Kommentare und Liebesbekundungen gerne auch ran.
Genau, erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Familie und erzählt es auch gerne fremden Leuten auf der Straße. Geht einfach zu ihnen hin und sagt ihnen, sie sollen uns hören und abonnieren. Ja,
wenn der Dönermann fragt,
dann
mit allem.
Bestimmt auch neue Freunde.
Genau, wenn der Dönermann sagt, mit allem, dann sagst du ja und bitte Fernsehsessel.
Ja, genau. So ist das. Ja. Alles klar, Leute, ist kurz nach 12. Ich begebe mich in meine erste Traumebene.
Ich auch.
Um dann vielleicht noch in die zweite zu gehen.
Ah, sehr
gut. Ich verabschiede mich und sage, wir hören uns und bleibt dran beim Fernsehsessel-Podcast, denn hier passiert noch ein paar coole Sachen. Tschüssi.
Ciao.